Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, bist du aus dem Urlaub zurück? Ja, bist du wieder zurück in deinem Worum Podcast? Bist du? Ja, fein. Hol das neue Trikot. Ja. Hol das neue Trikot.
Nein, ich lege mich lieber auf den Rücken und strecke alle Viere von mir.
Fein gemacht. Hallo, willkommen zurück. Folge 197, der Worum Podcast ist zurück aus der sogenannten Sommerpause.
Ja, auch ja, war das wirklich eine Sommerpause? Sind wir nicht eigentlich noch mittendrin? Machen wir nicht eigentlich jetzt nur so halt random ein bisschen mal was, weil eben Werder das gerade anbietet, dass man mal wieder ein bisschen über sie spricht?
Ich würde das eher andersrum problematisieren. Ich sag mal, die sogenannte Sommerpause, weil das ist ja, also das ganze Wort ist eine einzige Lüge, wenn man mal ehrlich ist. Weil weder gab es einen Sommer dieses Jahr, außer vielleicht den einen Dienstag, ja, vor 3 Wochen. Und zweitens, richtig, Fußballpause war ja nun auch nicht, ja. Also Sommerpause dieses Jahr, Betrug, wo am Zuschauer stattfindet, hat Jürgen Klinsmann mal gesagt.
Ja, also sowieso, sporttechnisch finde ich's eigentlich mit den geilsten Sommer seit Ewigkeiten. So irgendwie gefühlt aus der EM raus und dann aber der smoothe Übergang in das Ende der Tour de France und jetzt geht dann auch irgendwie heute Abend gehen dann die Spiele in Paris los. Hey!
Ja, ich bin auch, also direkt vom EM-Finale in die Pyrenäen sozusagen, in meine ersten Bergetappen und da musste ich tatsächlich dran denken, dass wir glaube ich vor einem Jahr auch so ähnlich darüber gesprochen haben in so einer Sommerfolge. Und da ging es auch unter anderem darum, dass in der Elf Freunde damals ein Artikel war über die Tour de France als Fußballersatz, als Fußballmethadon sozusagen.
Ja, ja, stimmt.
Und da fiel mir wieder ein, die sensationelle Überschrift, die Headline von diesem Artikel. Die hat schon gelb.
Ja, stimmt, das erinnere ich noch.
Bin ich wirklich immer noch großartig. Ja, du bist wieder da, du bist wieder zurück, der Worum-Podcast, der beste Freund des Menschen, sozusagen, ist endlich wieder da. Und ja, das klang jetzt eben, höre ich da so ein bisschen genervt sein raus, denkst du, wir sind zu früh oder was, gibt's noch nichts zu besprechen?
Nee, ach, aber irgendwie, da gucke ich auf Werder und da wollten wir nachher dann auf jeden Fall auch nochmal drüber reden und denk mir, ja,
über Werder, ja, das wollten wir.
Ist schon klar, aber es gibt ja eigentlich gar nicht so richtig was, worüber man sich aufregen kann, sowohl im Negativen nicht, als auch im Positiven irgendwie jetzt auch nicht so richtig. Ist alles so schön ruhig. Was ist denn da los? Aber das dröseln wir ja noch auseinander. Ich beschäftige mich sowieso momentan eher noch irgendwie mit der Akklimatisierung zurück aus dem Urlaub und dann ja eben ab morgen auch wieder irgendwie in der Tretmühle und die Depression bekämpfe ich gerade.
Du befindest dich ja sozusagen wirklich am Scheideweg eines Mannes mit First World Problems, ja. Sag mal, der Urlaub zu Ende, ja. Du warst lange in Frankreich unterwegs, du bist viel zu lange weg, wenn ich das mal so sagen
tu darf. Tu doch nicht so. Ja? Du hast es doch genossen.
Du hast beim Laktattest einiges wieder gut gemacht.
Ja.
Du weißt auch, welche Knöpfe du mit mir. Nein, aber du warst 3 Wochen weg, Frankreich, mit der Family und so weiter. Aber Wetter war genauso mittelmäßig wie hier, oder?
Ich befürchte sogar, dass es mindestens temperaturtechnisch sogar fast ein bisschen besser hier war als in Frankreich. So eine Scheiße.
Okay, schweigen wir es tot. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass der Sommer mieser war als hier in Hamburg zumindest. Aber gut, okay, dann bist du wieder zurück und hattest gestern Geburtstag.
Ja,
heute. Richtig. Congratulations. Alles Gute nachträglich, das haben wir schon auf privatem Wege ausgiebig erledigt. Geschenke schickt bitte an den Wurm-Podcast Tower.
Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, wer steht eigentlich mit der Knarre hinter dir, dass du jetzt sogar anfängst für mich zu singen?
Wir hatten auch Ende der letzten Saison eigentlich versprochen, das nie wieder zu tun. Aber jetzt lass mich kurz meine Gesprächskarte durchbringen. Am Scheideweg eines Mannes in den 40ern, sag ich mal. Urlaub zu Ende, gestern Geburtstag, heute Worum Podcast und morgen musst du wieder ins Büro. Wie unangenehm, oder?
Ja, da habe ich mir wenigstens dann die Worum-Podcast-Insel ganz gut gelegt, damit ich nicht komplett irgendwie in die Schussfahrt der Arbeitsrückkehr-Depression irgendwie fahre, sondern mir das kleine Zwischenhoch Worum-Podcast-Aufnahme noch dazwischen gepackt habe. Und ja, das ist auch ein Kompliment an dich, mein Freund.
Ja, das ist gut, wir sind ja auch nur zwei einsame Seelen auf der Suche nach Erlösung.
Ja, so ehrlicherweise wollten wir ja sogar schon ein bisschen früher aufnehmen, ne?
Ja, und ehrlicherweise wollten wir es jetzt auch gar nicht so lange mit der Nabelschau machen hier am zu Anfang. Nein, es stimmt. Vorletzten Freitag waren wir schon mal verabredet. Das war dieser Tag, als es diese IT-Panne gab. Und ich war hier CVD in der Redaktion. Und Alter, ich bin wirklich, also ich mache den Job ja nun auch schon ein paar Jahre und eigentlich geht der Ruhepuls selten über 20, ne? Aber so fertig, wie ich an diesem Tag nach dieser Schicht hier rausgegangen bin, das war ja so krass viel Arbeit. Und eigentlich wollten wir da noch eine Folge machen und du warst auch so ein bisschen müde. Ich glaube, das war der zweite Sommertag in diesem Sommer.
Ja, das stimmt.
Ja, du warst in Hamburg unterwegs und man ist so, ich habe hier so ganz kurze Klamotten angeschwitzt, ich möchte jetzt eigentlich nicht die Kollegen. So, und dann haben wir es gelassen und haben uns privat ausgiebig umeinander gekümmert. Das war der Abend von Superbock Mini, für alle, ja, die es gesehen haben. Also sorry dafür, aber wir haben auch ein Privatleben. Wir haben auch ein Privatleben.
Ja.
Und das mussten wir erstmal klären. Nichtsdestotrotz, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Wollten wir sagen, wir haben vor 4 Wochen den Deckel drauf gemacht auf die alte Saison mit der Doppelfolge 195-196. Danke, genau, dass so viele gehört haben. Du hast mir eben die Zahlen genannt. Geil. Freue ich mich. Jetzt wäre ich noch ein bisschen arroganter. Heute Folge 197, weil wir haben so ein kleines privates Projekt, die Projekt 200. Unser Ziel, eine längere Ausgabe, Jubiläumsfolge 200 direkt vor dem ersten Pflichtspiel oder vor Bundesliga-Start. Mal gucken. Das ist ja noch unser kleines Ziel und auch deswegen sind
genau,
wir ein bisschen später dran.
Die geschulten Mathematiker unter unseren Hörerinnen und Hörern wissen damit auch, bis zum Pflichtspielauftakt noch, ohne diese Folge jetzt, noch 3 Folgen bis zur 200, sprich 2 zusätzliche Folgen noch, bis wir in die 200 gehen. Allerdings sind es noch 4 Wochen, da dürften die ersten Aufschreie laut werden, ja? Was? Nur 2 Folgen bis zum Pflichtspielstart, spinnt ihr?
Aber das ist jetzt so spontan, jetzt wo du mir das zum ersten Mal so konkret vorrechnest, ist es auch meine Reaktion. Mir ist das auch ein bisschen, aber vielleicht...
Vielleicht machen wir die 200. die Jubiläumsfolge einfach dann auch ein bisschen früher schon. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall soll die 200 was Besonderes werden.
Oder 199a oder irgendein billiger Trick fällt uns da schon ein. Wo wir schon mal gerade dabei sind bei großen Plänen für die neue Saison. Ich würde gerne mal erklären den Titel dieser Folge.
Mhm.
Die da heißt, und du warst einverstanden, das Buch der Wahrheit.
Das Buch der Wahrheit. Also es klingt ja schon fast hochtrabend, ja aber die Idee dahinter...
Gleich zu Anfang erstmal gesagt, keine Angst, wir lesen nicht draus vor. Wir sind nicht im Besitz der Wahrheit. Ja, so wie sonst fast alle Podcaster und Laienprediger mit einem eigenen Podcast. Nein, wir wollen das Buch der Wahrheit schreiben.
Das klingt aber auch sehr, also sehr ambitioniert, möchte man sagen.
Ja, ist es, und machen wir es der Reihe nach. Wir wollen es nämlich auch mit euch schreiben, beziehungsweise mit unseren geliebten Scheichinnen und Scheichs. Das erklären wir gleich nochmal im Detail. Die Ursprungsidee für das Buch der Wahrheit war eigentlich die Doppelsaisonabschlussfolge von vor einem Monat, ja, wo du dir wahnsinnig viel Arbeit gemacht hast, Statistiken, viele Folgen nochmal durchgehört hast, um nochmal zu gucken, wie gut, Klammer auf, schlecht, Klammer zu, waren wir eigentlich mit unseren Rate die Aufstellung und mit unseren Ergebnistipps. Und wir haben lange gebraucht, um auch unsere Calls und Hot Takes nochmal zusammenzusuchen, weil die halt nirgendwo festgehalten waren. Ja, so. Das heißt eigentlich, die Grundidee war eigentlich, dass ich dir das zum Geburtstag schenke, weil du bist der Mann für Statistiken, Zahlen und Fakten und für die Buchführung und Buchhaltung. Und zur Entlastung wollte ich dir eigentlich schenken zum Geburtstag. Ein Jahr nehme ich dir das ab, kümmere mich um die Buchführung für dich, für Rate die Aufstellung und unsere Ergebnistipps. Natürlich schreibe ich es per Hand, ja, das ist klar. Ja, so.
Weil du nicht weißt, wie man Computer bedient.
Richtig, und weil ich die Schrift auch nicht so groß einstellen kann, dass ich sie lesen kann. Ja, es ist Schriftgröße 64, reicht mir nicht. Nein, aber das war eigentlich die Idee und dann dachten wir eigentlich, okay, komm, machen wir aus dem Buch der Wahrheit, machen wir daraus eine Rubrik oder eine Tradition, kaufen wir uns eine Tradition. Buch der Wahrheit jetzt schon mehr Tradition als RB Leipzig, aber das nur nebenbei. Ja, so, und fanden wir es eigentlich ganz gut.
Ja, du, Worum-Podcast-Buch der Wahrheit, ich sehe dich, wie du einen übergroßen Schinken mit 2000 leeren Pergamentseiten unter größten Anstrengungen auf den Tisch wuchtest, den Staub runterpustest und den dicken Einband mit zwei Armen aufwuchtest, um die nächsten Notizen einzutragen. Du, ich bin gerührt, ich weine nicht, du weinst.
Ja, das ist vielleicht auch nur, ich darf halt nicht erzählen, dass es eigentlich nur eine Übersprungshandlung ist, weil ich schon immer mein ganzes Leben lang wollte ich mein Buch schreiben.
Ja.
Und jetzt ja, okay, erfülle ich mir meinen Traum durch dich sozusagen. Ja. Ne? Nein, aber das war die Idee. Und dann dachten wir, nein, wir müssen größer denken, größer, denk größer. Und dann dachten wir, wir wollen das Buch der Wahrheit mit euch schreiben.
Ja, zumindest mit den Scheichinnen und Scheichs.
Willst du das erklären?
Also die Idee kommt ja ursprünglich aus deinem Mastermind, aber ich kann zumindest mal versuchen, es anzureißen und da, wo ich kleine Fehlerchen einbaue, kannst du einmal dazwischen gerätschen mit Anlauf.
Ja, ist ein laufender Prozess, wer weiß. Wir wären nicht der Wurm-Podcast, wenn wir das nicht noch 8-mal umschmeißen würden, aber Stand jetzt finden wir es eine gute Idee.
Ja, aber ich glaube, dass die Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, im Großen und Ganzen schon zumindest so ein gutes Fundament bilden, dass wir das nicht einfach irgendwie kommentarlos unter den Tisch fallen lassen müssen, wie so viele andere Dinge. Stichwort, dazu später mehr.
Dazu später mehr T-Shirt-Material.
Ja, genau. Aber also, die Idee ist auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, also wir möchten ja ganz gerne auch irgendwie mal was verstetigen, wenn es darum geht, dass wir halt eben auch für die Leute, die sich ja wirklich nun in den letzten Monaten auch dazu bereit erklärt haben, uns eben auch finanziell wirklich teilweise ja sogar regelmäßig zu supporten, dass wir die halt eben auch nochmal ein bisschen stärker irgendwie in das, was wir hier machen, aus Liebe zum Verein und aus Liebe zu den Leuten, die uns so gerne und viel hören, dass wir da halt eben auch mal irgendwie was machen wollen, was eben dauerhaft die Leute beteiligt, die dazu bereit sind, das ganze Projekt eben auch zu supporten. Und deswegen haben wir
Liebe
gesagt...
Liebe kann man sich kaufen. Liebe kann man sich doch kaufen.
Ja, wenigstens im begrenzten Rahmen. Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Aber auch nur platonische Liebe, ne? Das darauf liegen wert. Das Projekt so. Ahlhorner Heide ist mit der abgelaufenen Saison abgeschlossen.
Thomas Kuhlmann hat die Unterhaltung verlassen. Ja,
genau. Ja. Lange Rede, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte aber nochmal darauf hinaus, also Stichwort Scheichinnen und Scheichs, Stichwort Menschen, die den Wurm-Podcast unterstützen, Stichwort, die sollen mit uns in Zukunft am Buch der Wahrheit mitschreiben. Wie ganz genau das laufen wird, das werden wir sicherlich noch ausbaldowern und zum gegebenen Zeitpunkt verkünden. Stichwort ist, dass die Idee grundsätzlich erstmal besagt, dass sowohl an den Spieltagen auch als auch an ausgewählten Punkten in dieser Saison die Möglichkeit für ausgewählte, / ausgeloste Scheichinnen und Scheichs bestehen wird, eben mit uns zusammen Tipps abzugeben, Aufstellungen zu raten, ja, Hot Takes in den Äther zu pusten.
Ja.
Und das Ganze soll verewigt werden im Buche der Wahrheit.
Das schreibe ich mit meiner Mädchenschrift.
Achso, ja. mit deinem Blut.
mit meinem Blut, aber in Mädchenschrift.
Ja, ja. Okay.
Schreibe ich das dann hier in das Buch der Wahrheit. Das bedeutet, jeder Scheich, der Lust hat, da mitzumachen, Modus werden wir gleich auch nochmal erklären, zumindest sobald wie wir das jetzt ausklamüstert haben für uns, wird dann hier mit verewigt. Tipp gegen uns, rate die Aufstellung und es wird auch, wie gesagt, wie du schon meintest, Momente geben, hier ein paar Hot Takes abzuliefern. Und dann steht ihr da mit drin, dann hängt ihr mit drin, ja, ja. In diesem Worum-Podcast-Schlamassel. Ja, einer der größten Konzernpleiten aller Zeiten und ihr hängt dann mit drin in den Büchern. Nein, aber das finden wir einfach irgendwie schön und das ist bis heute noch Wahlkampagne Kamala Harris unterstützen ab nächster Woche dann uns. Ne? So, also Beispiel, ne, wir hatten vorletztes Jahr zum Beispiel, hatte ich den Call, Lücke wird Nationalspieler, zack, das hätte ich natürlich gerne drin gesehen, ja, oder auch Kack-Hot-Takes, die absolut sowas von abgekühlt sind, ne, dass einem die Füße abfrieren, auch das sollte
vor meinem geistigen Auge sehe ich Thomas Kuhlmann gerade mit einem goldenen Edding Girlanden um seinen Hot-Take Füllkrug wird Nationalspieler malen ins Buch der Wahrheit.
Ja, leider ist das in einem älteren Buch der Wahrheit steht das und das ist verschwunden und verschollen. Nein, es stehen, es allerdings sollen da halt auch am Ende, können wir uns dann auch gegenseitig mit Häme überziehen, wenn wir dann zurückblättern und sagen, Digga, du hast noch im Februar gesagt. So, und genauso lachen wir dann aber auch über alle Scheichen und Scheiß, das ist ja wohl klar. Ja?
Ich bin ja mal gespannt, in welcher Folge du dann die Folge eröffnest mit dem Satz, sag mal Jan, wer hat hier aus dem Buch eigentlich Seiten rausgerissen?
Ja,
dann sag ich so, nur, ich, genau. Wieso, ich, keine Ahnung, wovon du redest.
So, genau so, jetzt hast du meinen Plan schon durchkreuzt.
Ja. So. Aber ich hab noch, ich muss noch was als Erklärung noch hinten ranheften, denn im Ausbaldowern dieses eigentlich ja nahezu perfekten Plans, Stichwort ja. Buch der Wahrheit, habe ich zwei kleine Ja-Abers einwerfen müssen und das ist eben wirklich die Bestandsaufnahme derer, die eigentlich zum mittlerweile ja doch echt richtig großen Kreis der Scheichinnen und Scheichs gehören. Ja, und wir haben ja uns schon damals, als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, haben wir ja schon diverse Möglichkeiten angeboten, den Worum-Podcast zu supporten. Zum einen über die Seite kofi.com, zum anderen aber eben auch über PayPal oder per direkte Überweisung. Das Ding ist halt, dass unter anderem über die Seite kofi.com es möglich ist, halt eben auch wirklich anonym mit ausgedachten Usernamen etc. Uns zu supporten, so dass wir gar nicht richtig buchhalten konnten, wer eigentlich uns jetzt genau im Verlaufe der letzten Monate einmalig supportet hat, wer monatlich supportet. Das können wir nur teilweise nachvollziehen. An vielen Punkten geht es aber eben nicht, weil es eben hinter der Anonymität der Plattform Kofi beispielsweise passiert ist. Bedeutet also auch,
weil halt viele von unseren Hörerinnen und Hörern und Scheichinnen und Scheichs das ja auch nutzen, um Geld zu waschen.
Ja, zum Beispiel. Genau. Und dann sich hinter perfiden Usernamen wie Werderinho 71358 verstecken und wir leider keine Chance haben zu überprüfen, wer bist denn du jetzt eigentlich? Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Idee ist deshalb, dass ihr, wenn ihr euch im Laufe der Saison beteiligen wollt am Schreiben des Buches der Wahrheit, dass ihr euch bitte einmal bei uns sozusagen registrieren müsstet, was ganz einfach möglich ist, nämlich ganz simpel über eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse worumpodcast@gmail.com in einem Wort, also gmail zusammengeschrieben.com.
Es sind nicht alle Hörerinnen und Hörer so alt wie du.
Ja, was willst du damit sagen? Was soll diese, wo kommt denn diese Schärfe jetzt schon wieder her?
Naja, warum sag ich? Weiß ich nicht. Ja. Einfach weil ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht dauert mir das auch zu. Gmail. Ich weiß es auch nicht. Nein, genau so ist es. Entschuldigung.
Kein Problem. Und da müsstet ihr bitte einmal eine E-Mail hinschreiben und in irgendeiner Form uns einen Nachweis mitschicken, dass ihr zum erlauchten Kreis der Scheichinnen und Scheichs gehört. Also, keine Ahnung. Einen Screenshot von der Ko-Fi Spende, die ihr geleistet habt. Oder irgendwas von geschwärzt mit den persönlichen Daten. Ja. Ne? PayPal Überweisung, you name it. Und selbstverständlich aber nur, wenn ihr Bock habt, eben auch im Laufe der Saison daran mitzuwirken am Schreiben des Buches der Wahrheit. Und ganz wichtig, auch um es euch noch ein bisschen schmackhafter zu machen, ne? Thomas und ich, wir haben uns dann auch überlegt, dass wir dann zum Ende der Saison, dann wenn es daran geht, das erste Jahr des Buches der Wahrheit wirklich mal auszuwerten, es eben dann auch wirklich was zu gewinnen geben wird für alle Leute, die im Buch der Wahrheit mit drinstehen. Und das ist ja. sollte doch eigentlich Anreiz genug sein, um mit uns zusammen mal zu versuchen, möglichst viele präzise Prognosen in Stein zu meißeln für die kommende Saison.
Oder uns einfach nur die Hosen runterzuziehen. Das ist ja für viele auch schon Befriedigung genug. Also mir wird's reichen.
Ja, ja du, und ich wollte gerade sagen, ehrlicherweise dürfte das der Hauptbeweggrund für alle sein, die daran teilnehmen wollen.
So, und kann man es verstehen? Leider ja.
Ja.
So, also ich sag mal, ist ein Hurum-Podcast-Luxusproblem. Ja, wir haben viele Scheichen und Scheiß, ich meine so um die, darf ich sagen? Also ja. Es sind einige, es sind so um die 300. So, aber wie Jan schon sagte, wir kennen nicht alle Klarnamen und wollen sie auch gar nicht alle wissen. Das heißt, wenn ihr mitmacht oder mitmachen wollt, tut das, was Jan gesagt hat, sagt eben irgendwie Bescheid, ich möchte auch mit in die Lostrommel, denn wir werden dann natürlich vor jedem Spieltag oder zu jeder Folge Stand jetzt 2 von den Scheichen und Scheichs auslosen aus diesem Pott von allen, die sich da haben, wie du es so schön gesagt hast, haben registrieren lassen.
Ja.
So. Ja. Und genau, darum geht es. Und genau, wie man Scheichen oder Scheich wird, spendet uns einmalig, unterstützt uns monatlich, egal mit was ihr könnt, dann seid ihr schon Scheichen oder Scheich. Wir haben ausgiebig erklärt, warum das so ist. Wir arbeiten beide bei der ARD fest angestellt. Wir dürfen nicht privat werben. Das sind Compliance-Regeln und so weiter. So, das ist alles irgendwie problematisch und wir verdienen damit kein großes Geld, aber wir haben laufende Kosten, bla bla bla. Hier GEMA und Podigee, der Host und so weiter. Und ab und zu hauen wir dann ja auch mal was für unsere Scheichen und Scheiß raus und so und für Live-Auftritte. Das kostet alles ein bisschen. Und damit decken wir die Kosten. Ja, und viel mehr ist es auch nicht und wir freuen uns. Und alle, die das nicht können oder wollen, dürfen natürlich auch weiter hören. Wir werden hier nichts hinter einer Paywall, Paywall tun. Aber wir werden den Scheichen und Scheiß, die ausgelost werden und dann gegen uns antreten, natürlich dann auch gebührend die Stiefel lecken. Ja. Und die Namen nennen, sie abfeiern oder sie an den Pranger stellen, je nachdem. Auf jeden Fall werden sie mit viel Aufmerksamkeit bedacht von uns und genau wie du sagtest, Jan, am Ende oder vielleicht schaffen wir das sogar schon in der Winterpause, wäre eigentlich auch schon geil, haben wir uns überlegt, wird es irgendwie auch nochmal Wurum Podcast Merch geben, ich sehe irgendwie so ein T-Shirt mit Ubuntu oder ein T-Shirt, oh, das ist T-Shirt-Material, ein T-Shirt, dazu später mehr.
Ja. Da lassen wir uns noch was Schönes einfallen. Viel wichtiger aber, wer teilnehmen will, muss zum Kreis der Scheichinnen und Scheichs gehören. Wer das bislang noch nicht ist, aber teilnehmen möchte, der hat noch bis zum ersten Pflichtspiel, also bis zum Pokalspiel, Zeit, sich in den erlauchten Kreis zu schieben. Dann finde ich, sag mal, was du dazu denkst, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber dann finde ich, sollten wir den Teilnehmerkreis zumachen, weil es wäre ja irgendwie unfair, wenn jemand, keine Ahnung, am 32. Spieltag sich entscheidet, Scheich zu werden und dann am Ende womöglich mit nur 2 teilgenommenen Tagen und weniger Support eben dann möglicherweise doch auch den Gewinn abräumt. Wäre das für dich eine akzeptable Lösung, Thomas, wenn wir sagen?
Ja, so, aber ich finde schon, man kann am 31. Spieltag noch Scheich werden und zumindest dann mit in die Lostrommel für den 32.
Ja, na klar.
Spieltag, um mit zu tippen. Das geht, ja.
Ja, genau.
Ja, okay, wir müssen es nicht so. Ich sag lieber gleich, wir verlosen kein Auto am Ende der Saison.
Ja, genau.
Ja, Wurum Podcast, Jan Siegert, ich nehme die Waschmaschine, den Föhn, das Auto, die Reise und das Gartenstuhlset.
Und das Jahresabo Müsli.
Ja. So. Ein Jahr Müsli. Ja. Genau, und diese Werbung, die uns so viel Spaß machen würde, mit der wir wirklich Geld verdienen könnten vermutlich, die dürfen wir leider nicht machen. Ich würde so gerne irgendwie so Drei-Wetter-Taft oder so, würde ich selber sprechen, ne?
Geil. Also zum genauen Modus kriegt ihr auf jeden Fall von uns noch eine Info. Viel wichtiger, was ihr euch jetzt erstmal mitnehmend aus dieser Folge erstmal nur merken müsst, sind nur ein paar ganz kleine, leicht zu merkende Punkte. Erstens, am Ende des Jahres gibt's über den Wurum Podcast was zu gewinnen. Zweitens, wer teilnehmen will, schickt eine E-Mail an wurumpodcast@gmail.com mit einem Nachweis, dass er zum Kreis der Scheichinnen und Scheichs gehört. Und drittens, Das Buch der Wahrheit wird das Projekt heißen und ihr könnt alle dran teilnehmen und mehr müsst ihr erstmal nicht wissen. Wie es dann genau weitergeht von diesem Punkt an, werden wir euch in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch detaillierter erläutern, oder?
Ja, mehr Scheichvergleich in den Annalen des Hurum-Podcasts. So, und jetzt reden wir über Werder Bremen, schon wieder 25 Minuten rum.
Ja, wir sind die Meister des Auswalzens.
Absolut, weil wir uns auch selber so gerne reden hören. Hashtag dazu später mehr. Ich möchte jetzt echt über Fußball reden, auch wenn du sagtest, so richtig viel ist es noch nicht. Aber so erste Sachen kann man, glaube ich, schon bewerten und analysieren und sich euphorisieren oder deprimieren lassen. Ich gehe mal mit einer ersten steilen These rein, die allerdings noch nicht steil genug ist, um ins Buch der Wahrheit zu kommen. Das lasse ich nochmal zu. Aber ich sag mal, ist es die ruhigste Vorbereitung aller Zeiten gefühlt?
Stand jetzt ja. Das wäre jetzt meine Gegenrede gewesen, aber du nimmst ihr quasi schon mit dem Hot Take den Wind aus den Segeln. Das wäre nämlich jetzt auch wirklich meine Anmerkung gewesen. Ich finde es in der Tat fast schon beängstigend ruhig. Das kann man ja an verschiedenen Punkten festmachen. Ne? Ja. Also sowohl an der Tatsache, dass der Kader, dass bemerkenswert wenig Turbulenz drin, sowohl was Abgänge als auch was Zugänge angeht. Das, was wir zugangstechnisch verzeichnen konnten, ist sehr, sehr früh abgewickelt worden, schon teilweise schon vor dem Start der neuen Aktivitäten für die neue Saison.
Kurzer Einschub, was schon abgewickelt wurde, ist Marco Grüll.
Genau, ne? Das war ja schon im Laufe der vergangenen Saison.
Linke Außenbahn offensiv, genau. Kolke, dritter Torwart.
Genau.
Sind Neuzugänge und dann im Prinzip ja nur Skelly Alvero, wo man nach der Leihe auch gekauft hat.
Genau.
Und
Keke Top. Genau, Keke Top noch. Und was uns ja in der vergangenen Saison schon als Vorgriff auf die neue Saison verkauft worden ist, ist natürlich auch Isaac Hansen-Aaron.
Ja.
Der ja jetzt seine erste wirklich Vorbereitung mit den Profis macht und den Vorteil mitbringt, dass er eben schon ein halbes Jahr lang ein bisschen reinschnuppern durfte in die Truppe, was sicherlich von Vorteil ist. Und das wird natürlich verstärkt eben auch durch die Tatsache, dass wir auch abgangstechnisch momentan bemerkenswert wenig Turbulenz haben.
Ne? Richtig, also, denn das war unser Ausgangspunkt, worüber wir jetzt gerade sprachen. Ne? Frage, ist es die ruhigste Vorbereitung gefühlt aller Zeiten? Ne? Und wo du sagst, ja, und das sind jetzt zwei Sachen, die du aufzählst. Ne?
Ja.
Ja, okay.
Relativ wenig passiert, weil gute Vorarbeit geleistet worden ist auf Zugangsseite und relativ wenig Hektik derzeit auch auf Abgangsseite, weil ganz wichtige Punkte bereits frühzeitig abgearbeitet worden sind. Stichwort Verlängerung Mitchell Weiser, Stichwort Verlängerung Justin Ginma, Stichwort dann ja auch Felix Agu mittlerweile, der nochmal vorzeitig verlängert hat.
Richtig.
Was natürlich auch bei so Unruhestiftern, ich sage jetzt nur mal thematisch und gar nicht persönlichkeitstechnisch, wie Marvin Ducksch, bei dem ja immer darüber gesprochen worden ist, Ausstiegsklausel läuft ab am 1.7., zieht die jemand oder nicht, ja. Was auch da für Beruhigung gesorgt hat, weil erstens niemand die Option ziehen wollte, ihn da rauszukaufen aus dem Vertrag. Und zum anderen, Marvin Ducksch jetzt just auch gerade in dem Interview gesagt hat, also das, was der Verein bislang gemacht hat, um zu signalisieren, dass sie einen weiteren Schritt nach vorne machen wollen, gefällt mir auch total gut. Ich fühle mich hier wohl. Ich muss nicht wechseln, auch wenn ich nicht versprechen kann, dass ich Anfang der Saison noch bei Werder spiele, weil man weiß, im Fußball passiert immer viel, kann immer viel passieren. Aber ich bin jetzt nicht so unterwegs, dass ich meinem Berater ins Stammbuch schreibe, bitte sorg schnellstmöglich dafür, dass ich hier wegkomme.
Also ganz ehrlich, ne? Weder letzte Saison noch diese Saison war das doch von ihm oder vom Verein jemals ein Thema, dass Ducksch gehen könnte oder wollte oder würde. Das ist doch alles nur von außen immer reingetragen worden. Naja, aber von ihm war doch nie irgendwie jetzt ernsthaft die Absicht oder der Wille zu sehen, dass er Werder verlassen wollen würde. Das wurde doch immer rein interpretiert. Und erinnere dich, Ende der letzten Saison, da haben wir die Bilder von Malle gesehen mit Marco Friedl. Da haben wir gesagt, ey, wer mit Fischerhut in der Schinkenstraße sitzt, der ist nicht gerade dabei, sich für einen anderen Verein aufzudrängen. Ne? Aber ich will noch mal ganz kurz zurück, und du hast ja recht, ja, also ruhigste Vorbereitung aller Zeiten, ja. Liegt natürlich auch daran, dass EM war, ne? Und auch, dass die Finanzen, glaube ich, mittlerweile, dass jeder weiß, die Finanzen sind in Ordnung, ne? Werder ist nicht, ja, ist handlungsfähig, also schon alleine deswegen weniger Panik. Und die Vertragsverlängerung, ja, aber ich glaube, es ist auch ein gewisses Grundvertrauen nach der Rückrunde eingekehrt, auch im Umfeld und bei den Fans und selbst bei den Panic-Fans, ja, in Social Media, dass die Stimmung doch eine ganz andere ist als vor einem Jahr. Ne? Denn keine oder kaum Zugänge, keine Abgänge, so, war vor einem Jahr noch ein Grund, panisch zu sein, ja, als für manche Fans und zu schimpfen und zu fordern. Das hat sich ja auch verändert, denn eigentlich war mal vom Rebuild die Rede und Umbruch und viele neue Spieler und davon ist ja nun gar nichts zu sehen.
Naja, ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen und da kommen wir jetzt wieder an einen Punkt, den du in den letzten Monaten auch immer mal wieder gesagt hast. Ich glaube, der Verlauf der Rückserie spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ne, also ja, während wir ja unter anderem nach der Aufstiegssaison, die du ja gerade angesprochen hast, also im letzten Sommer auch als Fans Panik geschoben haben, das hing ja zum einen mit der Leistung der Mannschaft aus der Rückrunde zusammen, wo wir wirklich eine grottoide Rückrunde gespielt haben. Da war ja die erste
vor
Saisonhälfte. Genau.
Ja.
Ne, war ja wirklich sackstark.
Ja.
Und aber natürlich auch mit den Rahmenbedingungen, mit den finanziellen, wie du gesagt hast. Ne? Die Kombination aus der Tatsache, dass wir eine Mannschaft beobachten konnten in den letzten Monaten, die eigentlich Woche für Woche besser geworden ist, ja, und wo auch Spieler sich kontinuierlich weiterentwickelt haben, gepaart mit der Tatsache, dass wir jetzt halt eben diese grundsätzliche Sicherheit verspüren durch diesen Investoreneinstieg und die damit einhergehende deutliche Verbesserung des finanziellen Rahmens, lässt, ja, glaube ich, die Leute einfach jetzt auch ein bisschen entspannter sein und hinzu kommt halt, ja, eben wirklich auch, und das ist ja für mich auch ein Punkt, den ich, glaube ich, also an den werden wir noch ganz oft erinnert werden, wenn jetzt alles so bleiben sollte, wie es ist. Die Kombination aus der Tatsache, dass wir halt eben gerade auch im defensiven Verbund Spieler hatten, die sich in den letzten Monaten kontinuierlich gesteigert haben, Stichwort Marco Friedl, zum Beispiel, der Tatsache, dass die jetzt auch den Sommer relativ schadlos überstanden haben und alle eigentlich mehr oder weniger fit sind. Also selbst Amos Pieper ist ja wieder angriffslustig unterwegs und Niklas Stark sagt, mir geht's super und Veljkovic ist derjenige, der noch am größten Sorgen macht, weil er irgendeinen blauen Fleck auskuriert, einen Pferdekuss. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt wirklich gerade die Möglichkeit, eben von Tag 1 des Trainingslagers an genau an dem zu arbeiten, was Ole Werner noch im vergangenen Sommer als suboptimal beschrieben hat. Ja, nämlich, ja, fehlende Gerüstspieler, die nicht dabei sind, wenn es um die defensive Grundordnung geht, um das Erarbeiten von Automatismen geht. Und all das können, ja, sie jetzt halt gerade mit einer weitgehend fitten Truppe tun, die zu 80-90% auch noch die Truppe ist, die im letzten Jahr schon zusammengespielt hat. Also das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzendes Pfund, mit dem wir da wuchern können.
Exakt, aber genau das ist doch das Absurde oder das, was worauf ich hinaus wollte, ne? Vor einem Jahr nach der Katastrophenrückrunde in der Aufstiegssaison, ja, ne? Die nackte Panik, ne? Ja. Die Mannschaft entwickelt sich nicht weiter. Ole erreicht die nicht mehr, ne? Mit Ole geht, wir brauchen einen neuen Trainer, er schafft es nicht und so und wir brauchen neue Spieler und so weiter und so weiter. So und natürlich war da viel mehr Aufregung und Nervosität und Panik und Kritik und überzogene Kritik zu hören von den Fans und im Umfeld, ja. Mhm. So, aber heute stand jetzt ein Jahr weiter, wir haben eine überragende Rückrunde gespielt, aber es sind ja immer noch dieselben Spieler. Das ist ja, das Krasse. Ja. Es sind immer noch dieselben Spieler. Auf dem Papier sind wir sogar schlechter geworden durch Füllkrug. Abgang, so auf dem Papier, ja, so, und es sind dieselben Spieler, ist derselbe Trainer und auch jetzt ist noch nichts passiert, groß, mit Neuverpflichtungen und so weiter, so, aber das Grundvertrauen ist ein ganz anderes und das finde ich schon wirklich krass, also das ist schon, dieser Zustand ist schon im Prinzip ein Kompliment für die Arbeit aller bei Werder, Mannschaft, Trainer und auch Management und Vorstand, dass du im Prinzip keinen großen Umbruch oder Veränderung oder ne, brauchtest neue Spieler, sondern dass das immer noch die Leute, immer noch 80% des Zweitligakaders, ja, zusammen ja. sind und immer noch das Gerüst bilden und plötzlich ist es eher Euphorie als Panik. Ist schon krass.
Ja, und ich glaube halt eben, dass es letzten Sommer einfach auch viel manischer war, ne? Also da war halt viel mehr Unsicherheit da.
Ja,
wir haben noch dieses Raunen gehabt, so von wegen, jetzt kommt das viel schwierigere zweite Jahr nach dem Aufstieg, da sind schon ganz andere Teams abgekackt und so, ne? Dann hatten wir ja dieses unglaubliche Hoch durch die Navigator-Verpflichtung. Ja, das dann ja noch kam, wo wir dann ja also auf einmal alle komplett durchgedreht sind, ja. Oh ja. Gott, wir werden die ganze Liga zu Klump schießen, ja. Wir haben Nabi Keita verpflichtet, ja.
Ja.
Und ich glaube, dass halt eben dieses Jahr zur Bestätigung eines grundsätzlich guten Werder-Gefühls einfach Gold wert war, weil in dem Jahr halt eben auch noch so viele wichtige Sachen passiert sind, die diese positive Entwicklung, dieses zarte Pflänzchen im Prinzip bestärkt haben und verstärkt haben. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass jetzt halt eben alle Leute grundsätzlich auch ein bisschen entspannter sind. Auch wenn, auch wenn die letzte Testspielniederlage dann doch einige Leute in Social Media wieder komplett hat freidrehen lassen, aber dazu später mehr.
Lecce Mio, sage ich nur. Lecce Mio. Ja, da können wir gleich mal drüber schnacken. Ne? Aber du hast völlig recht. Ne? Mir fällt es jetzt gerade ein, vor einem Jahr war auch Zillertal Trainingslager. Ja. Weißt du noch, hat Nabi Keita vom Mannschaftsabend diesen Videoschnipsel von dem besoffenen Niklas Füllkrug, der da irgendwie Karaoke singt. Ja. Und Leo daneben, der Kurze ausschenkt. Ja. Darüber haben wir vor einem Jahr gesprochen, ne? Kater weg, Füllkrug weg, so. Ja. Alle anderen noch da, ja? Also unsere beiden größten Namen sozusagen, beide in dem Video, beide spielen keine Rolle mehr, sind weg, alle anderen sind noch da. Und das finde ich wirklich krass, dass sich diese Truppe aus sich selbst heraus, ja, so stabilisiert hat im zweiten Jahr Bundesliga und in der Rückrunde dann wirklich so gespielt hat und auch den Eindruck gemacht hat gegen Ende der Saison, wie sich viele Spieler geäußert haben, den Eindruck gemacht haben, dass sie auch glauben, dass es nächste Saison noch besser wird. Und auch wenn es ist immer noch der Zweitligakader zu 80%, ja, das ist schon wirklich stark. Und also, dass jetzt so ruhig da gearbeitet wird und dass selbst so ein, also das ist ja schon eine Klatsche, 0-3 gegen Lecce, muss man sagen, ne? Obwohl, können wir gleich auch noch mal ein bisschen näher auf das Spiel eingehen, aber das ist trotzdem bis auf ein paar aus dem Panikorchester, dass es trotzdem relativ ruhig weggesteckt wird, auch im Umfeld.
Ja. Ja, ja.
Das ist ein Kompliment für die Arbeit aller in der letzten Saison, muss man wirklich mal sagen.
Und wenn dann auch Spieler wie Niklas Stark und Marco Fried und so sagen, ja, ärgerlich und ja, war auch zu wenig, aber selbst Ole Werner ist ja wirklich tiefenentspannt geblieben. Also ja, klar, ne, war wirklich zu wenig, aber anstrengende erste Trainingswoche im Trainingslager jetzt hinter uns gehabt und ja, sowas darf an uns nicht passieren, gerade auch die Unkonzentriertheiten im Spielaufbau und die wirklich nervigen Ballverluste und so, aber lass uns mal die Kirche im Dorf lassen und wir sind schon grundsätzlich auf einem guten Weg und sowas kann mal passieren und sowas gehört dazu. Finde ich sehr ja, beruhigend erstmal dieses demonstrativ Gelassene.
Ja, aber, ich sag nur ja, aber, du hast völlig recht, bin ich komplett bei dir, aber dieselben Sätze vor einem Jahr wäre die Reaktion eher gewesen, oh, diese blöden Floskeln und wir sind auf einem guten Weg und so weiter.
Ja, ja.
Ne? Ist ja egal, ich stelle es ja nur fest, ich bin froh, dass es dir auch so geht, dass du auch den Eindruck hast, dass es verdammt ruhig ist in der Vorbereitung. Ich glaube allerdings, das ist bei vielen anderen Clubs auch so. Das hängt auch noch ein bisschen an diesem EM-Jetlag, glaube ich. Aber ja, aber was können wir bisher sehen? Ne? Also Lecce Mio hat man eben schon gesagt. Hast du das gesehen im Zillertal? Es geht um das Testspiel, für alle, die es nicht wissen. Hallo, ihr drei, 0-3 verloren gegen den US Lecce, wie ich gelernt habe.
Genau, ich glaube, habe ich irgendwo gehört, 14. der Serie A-Saison letztes Jahr.
Ja.
Ja, ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, habe ein bisschen quer gelesen, auch Statements im Forum von Leuten, die sich das Spiel komplett angeguckt haben. Das war teilweise schon, wie es im Forum ja gerne mal ist, vernichtend, was die Leistung angeht. Ich muss sagen, dass die Szenen, die ich gesehen habe, gerade auch du hast die Tore auch gesehen? Du hast das Spiel auch teilweise gesehen, ne?
Genau, ich habe die Tore sowieso gesehen und ich habe hin und her geswitcht, weil parallel lief irgendeine spektakuläre Bergetappe bei der
Tour de France.
Ja, also aber ich habe einen Eindruck gewonnen und dachte aber nach 10 Minuten schon, okay, dann gehe ich vielleicht doch mal Richtung Tourmalet.
Ja, also deswegen, ne, ich fand halt eben auch, da waren wirklich dann extrem viele wirklich hanebüchene Flüchtigkeitsfehler dabei, die dann auch zweimal wirklich direkt zum Tor geführt haben. Aber im Großen und Ganzen, ja, meine Güte, was mich ehrlicherweise am meisten noch aufgeregt hat, hast du die Chance gesehen von Hansen Aron und Top? Oh. Ja, das war dann auch, wo ich dachte, okay, also das wäre dann so eine Situation, wo ich als Trainer, der grundsätzlich tiefenentspannt ist, aber dann doch nochmal kurz aus dem Sattel gegangen wäre.
Also wirklich,
weil das aber hingelullert.
Das war so eine schlimme Szene. Und also das ist für mich beim Fußball mindestens genauso ein großer Fehler, wie wenn der Torwart den Ball durch die Beine lässt und es ist ein Gegentor. Also wie man das nicht machen kann. Kriegst du das noch schnell zusammen? Kannst du das kurz erzählen?
Ja, hanebüchener Fehler des italienischen Torhüters im Spielaufbau mit einem unpräzisen Pass zum eigenen Innenverteidiger, wo Hansen Aron eigentlich wirklich gut dazwischen geht und den Ball auch sofort hat und dann alleine auf den Keeper zuläuft. Ne? Also wirklich alleine und rechts sogar noch Keke Top mitgeht und er den Ball auch querlegt auf Top.
Und Top, sie sind dann 6 Meter vom Tor, ne? 6 genau. Meter.
Ja. Und Top will dann halt eben noch den Schlenker um den Keeper rummachen und der grätscht und trifft den Ball dabei und klärt so, sodass beide dann wie die begossenen Pudel im Fünfer stehen und sich angucken und man ihn auch ansieht, wie unangenehm ihnen das ist, dass sie den nicht reingemacht haben.
Man weiß gar nicht, was da am scheißesten war an dieser Szene, entschuldige. Ja, aber also Hansen Aron, es ist schon ganz, ganz schlimm, dass er nicht selber den Ball reinschiebt.
Ja, genau das.
Ja, dann ist es ganz, ganz schlimm, wie scheiße er den rüberspielt. Also wie schlecht er den, wir reden über 6 Meter vom Tor 2 gegen 1, ne? 6 Meter 2 gegen 1 und am scheißesten war dann, wie arrogant Keke Top dann versucht, da den Torwart noch, den so rüber zu lupfen.
Ja,
war schlimm daran. Ja. Aber gut, ich meine 0-3, mein Eindruck war, und so habe ich es auch gelesen, es hätte auch 2-4, 3-1 und 6-6 und 0-0 ausgehen können. Es war einfach ein absolutes Kackspiel mit schweren Beinen, null Abstimmung und auch, ich sag mal, ganz wenig Einsatz, muss man sagen. Genau. Und das kann ich dann teilweise auch verstehen. Und sogar, was ich gelesen habe, ein bisschen von Björn Knips, Deichstube ist ja da auch, ne? Im Trainingslager da im Zillertal. Da war auch zu hören Sachen wie, dass sie sich gegenseitig angekackt haben, dass Jinma angeblich arrogant nie zurückgelaufen ist, zu viel alleine gemacht hat. Dass,
Arbeitsverweigerung Berg.
Richtig. Thema für sich, können wir gleich nochmal, die Büffelrakete kommt bald zum Abdecker, sag ich mal, den hole ich persönlich ab und fahre die Büffelrakete zur Abdeckerei. Also die Büffelrakete, kein Worum-Podcast-T-Shirt-Material mehr, leider.
Ich habe da noch ein Trikot.
Für Ende
das können wir doch verlosen.
Oh, das ist eine geile Idee, das noch zu verlosen. Das ist aber eine super Idee.
Können wir noch schön großkotzig, können wir es noch unterschreiben?
Ja. Dann irgendwie Zetti hat gespielt.
Ich mache Notizen.
So genau, ich schreibe es ins Buch der Wahrheit. Ja, genau. Ja. Backhaus kriegt das 3-0 auch. Also, sag ich mal, dafür wurde unser Torwart in der Bezirksliga ausgewechselt, wenn du so ein Gegentor, Chris, hast du das gesehen, das dritte?
Ja. Ein unverdeckter Schuss aus 20 Metern flach ins kurze Eck.
Absolute Katastrophe, müssen wir nicht drüber reden. Ich sag mal, vor einem Jahr wäre Weltuntergangsstimmung gewesen nach dieser Leistung. Und ich sag mal, der allerschlechteste Mann auf dem Platz, Skelly Alvero.
Ja, wobei Jens Dähe stand dem auch nah. Also.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn der nicht schon ein halbes Jahr bei uns wäre, ne, Skelly, und wir würden den nicht kennen und wir würden erfahren, Werder gibt 5 Millionen für den aus. Und das wäre das erste Spiel gewesen, das wir von ihm gesehen hätten. Alter,
Im letzten Sommer, stell dir das mal vor, da hätte aber der Osterdeich gebrannt.
Da hängen wir aber beide mit lila Gesicht im leeren Stadion im Ostoberrang über der Balustrade. Alter, was ist denn mit dem los? Oder war das sein Zwillingsbruder oder was?
Ja, keine Ahnung. Aber auch da jetzt erstmal die demonstrative Gelassenheit von Niklas Stark und Ole Werner nicht zu hoch hängen. Das wird auch wieder.
Und es ist ja vielleicht auch gut, so einen kurz mal in die Fresse zu kriegen und wie gesagt, nicht überbewerten. Ja, ich glaube, Dortmund hat irgendwie von dem thailändischen Erstligisten, wo übrigens Melvin Lorenzen getroffen hat gegen Borussia Dortmund für irgendeinen thailändischen Club auf Auslandsreise, haben die, glaube ich, 0-3 oder 0-4 verloren.
0-4, ja.
Also wirklich, das hat alles nicht viel zu sagen. Aber ich finde, man kann schon ein paar kleinere Dinge, kann man schon rausziehen aus diesen ersten Testspielen. Denn was mir aufgefallen ist, Ole testet intensiv den kleinen Hansen, Aröhn oder Andrösen, Hansen Aröhsen, nenne ich ihn jetzt, der viele Chancen kriegt, ne, und häufig also von Anfang an reingeworfen wird und den er sich genau anguckt, ne, wie stabil der ist jetzt im seine erste Männersaison, darf man ja nicht vergessen, er bekommt viele Minuten.
Und Ole ist auch begeistert von dem, ne? Also der sagt ja auch in Interviews, also erwähnt er ihn ja auch explizit, ne? Und fordert ihn und sagt, der muss jetzt den nächsten Schritt machen und der sei aber wirklich hoch veranlagt und so.
Ja.
Also auf den bin ich mal sehr gespannt, ey.
Bin ich auch sehr gespannt und es wirkt genau wie du sagst, ne? Es wirkt so ein bisschen so, als hätte Ole so seinen neuen kleinen Lieblingsschüler. Letztes Jahr war das Jinma, ne, den er dann immer gefördert hat und auch schon von Anfang an, ne, und haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen, den er ja schon seit Jahren jugendmäßig schon begleitet sozusagen und fördert. Und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der kleine Isak, ne?
Ja, genau.
Isak, dass das so sein neuer kleiner Lieblingsschüler ist, dem er wahnsinnig viel zutraut, oder?
Ja, also finde ich auch und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, das ist ja also der spielt ja auch eine Position und bringt ja genau die Fähigkeiten mit, wo wir in den letzten Wochen ja ehrlicherweise auch aus der Werder-Bubble immer wieder gehört haben, wir brauchen noch viel mehr Kreativität im Mittelfeld und auch jemand, der mal einen richtig geilen Geistesblitz hat und so, der steht ja dafür. Klar, der ist jung. Klar, der hat auch im Herrenbereich jetzt noch nicht die großen Bäume ausgerissen und trotzdem
nee, der hat noch gar nichts. Der hat noch nicht mal einen Grashalm rausgerissen, weil das ist ja seine erste Herrensaison im Prinzip, ne? Männersaison.
Naja, der hat ja in der zweiten von Menu gespielt. Dann hat er ja durchaus Herrenfußball gespielt, aber du hast schon recht, also es ist der erste Profisaison, ne? Also Profi-Saison. Nee,
der hat bisher nur Jugendbereich gespielt, habe ich ein paar Mal gelesen jetzt schon.
Bist du dir sicher?
Ja.
Naja, wie dem auch sei, also er hat auf diesem Level definitiv noch keine Erfahrung gesammelt und trotzdem war er Werder ja Geld wert, ja, den zu holen, weil der halt eben einfach allgemein als jemand gilt, der eine unheimlich hohe Veranlagung hat.
Ja.
Gerade auch was das Technische angeht, ne, was das Spielverständnis angeht. Und wenn Ole Werner nicht nach den ersten Trainingseinheiten jetzt der Vorbereitung schon abwinkt und sagt, ey, der braucht noch 2 Jahre auf der Wiese, bevor wir den irgendwie mal mit den großen Bullen spielen lassen können, dann ist das für mich erstmal per se ein gutes Zeichen und jemand, der dann wenigstens, wenn nicht dann irgendwie schon eine Option ist für höhere Aufgaben, dann auch wenigstens jemand ist, der kontinuierlich den Konkurrenzkampf auch im Mittelfeld hochhält. So.
Ja, das finde ich eine mega spannende Personalie.
Ja.
Ist natürlich auch ein bisschen Gamble, ne? Aber vielleicht auch nochmal zur Klarstellung, das ist eigentlich ein Zehner, ne? Also einer, der im offensiven Mittelfeld spielt, körperlich klein, ja, aber halt so ein geiler Zauberfuß mit geiler Technik und halt so ein klassischer Zehner, wie sie es schon immer gab, die gut im Dribbeln waren und die dich, ne, auf dem Bierdeckel austanzen. Ja. Ne, wo aber die Frage ist, wie körperlich stabil ist das? Ne, wie schnell kommt er in diesen Herrenbereich, in diesen härteren Bereich mit noch weniger Räumen und so? Also wie schnell kommt er auf dieses Level, ja, aber wie du meintest, Ole scheint ein Fan von ihm zu sein und ich liebe ja solche Spieler.
Ja,
so kleine, kleine Dribbelmäuse irgendwie. Und ja, so einen hatten wir. Naja, oder? Haben wir nicht so einen mit Romano Schmid?
Ja, wobei Romano ja schon auch so diese, also sich immer so ein bisschen rausgewunden hat, wenn schon nicht in der öffentlichen oder in der Außendarstellung, dann doch immer auf dem Platz. Ja, also so dieses klassische, ich befinde mich im Mittelpunkt des Spiels und des Spielfeldes und fordere die Bälle und kann nicht genug davon kriegen, Bälle zu verteilen, Schnittstellenpässe zu spielen, das Spiel um mich herum sich drehen zu sehen quasi, sondern Romano war ja immer jemand, der immer lieber so ein bisschen von außen und dann mit Tempo zieht, ja, und lieber eher ein Kombinierer als jemand ist, der erstmal selbst initiiert. Aber nichtsdestotrotz, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass auch Romano Schmid ja einen riesen Schritt gemacht hat letztes Jahr. Mittlerweile ja nicht umsonst der wertvollste Spieler im Kader bei uns ist.
Ja.
Und deswegen, ja, also ich glaube, so was du richtig gesagt hast, ne, in der Veranlagung, also tiefer Körperschwerpunkt, technisch gut, wendig, sind die sich, und auch was Spielwitz angeht, sind die bestimmt vergleichbar, aber ich glaube, so dieses, wo sie sich selbst auf dem Platz sehen, das variiert ein bisschen bei den
beiden. Stimme ich dir völlig zu in allem, was du gesagt hast. Das war wirklich, also als seist du in meinem Kopf spazieren gegangen. Körperlich und optisch, und man würde von außen sagen, naja, die ähneln sich ja schon, ne? Beide, ja. Ne, so klein und die Position und so. Aber genau das, was du sagst, ne, Romano ist mehr ein Kombinationsspieler. Ja. Ne? Und Hansen Aröhn ist schon jemand, der auch ins Dribbling geht und der eher darüber kommt und das Kurzpass-Ding und Romano, ja, und das mit dem großen Entwicklungsschub, den er hatte im letzten Jahr, also haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen. Und auch bei der EM mit Österreich, geiles Flugkopfballtor, stark gespielt, und der ist auf einem ganz anderen Level. Und ich wusste nicht, ist er unser wertvollster Spieler im Kader?
Meine ich gelesen zu haben, dass er mittlerweile, liegt der Marktwert laut transfermarkt.de, liegt er irgendwie bei 10 Millionen und er ist damit der wertvollste Spieler.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und es gibt ja auch immer die Kicker-Rangliste des deutschen Fußballs für jede Position, ne, die sich immer am letzten Halbjahr, an der Rückrunde nur wird da bewertet. Ne, und da hat Werder zum ersten Mal wieder Spieler in diesem Ranking drin. Ja, da wird gelistet Weltklasse. Klasse, keiner in der Bundesliga, auf keiner Position. Internationale Klasse und dann kommt die nationale Klasse. So, und wenn du da mit dazugehörst, dann bist du schon jemand. Und wir haben Zetti bei den Torhütern, zum ersten Mal wieder ein Torwart seit Ewigkeiten, auf Platz 7. Es stehen aber auch nur 11 überhaupt in dieser Liste drin. Ja. So, also das ist schon eine Auszeichnung. Und Marco Friedl bei den Innenverteidigern, ebenfalls auf Platz 7. Ja, da stehen, glaube ich, ein paar mehr drin von den Innenverteidigern, aber das ist schon wirklich eine illustre Runde, da auf Platz 7 zu stehen, ist schon eine Auszeichnung. Und ich glaube, der dritte Werder-Spieler, der auch aufgenommen wird, ist im offensiven Mittelfeld Romano Schmid, der in der Rückrunde besser eingestuft wird, noch vor Thomas Müller steht zum Beispiel. Ja, also das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass da eine Riesenentwicklung stattgefunden hat.
Ja, dass Werder wieder Teil der Bundesliga ist so und auch bleibt.
Ja, und dass sich halt auch diese Entwicklung, guck mal, das sind ja alles drei Spieler, die bei denen Werder viel Zeit investiert hat, die sich lange entwickelt haben und die alle ihre Schwäche- und Aufbauphasen hatten und brauchten. Romano Schmid, wie lange ist er schon bei uns? Ja, das hat gedauert. Marco Friedl kam aus der Bayern-Jugend, ist jetzt Kapitän, aber wir erinnern uns alle, was der für Schwankungen drin hatte, normal als Spieler. Zetti, seit Ewigkeiten Ersatzkeeper, hat gewartet, hat sich verbessert, hat seine Chance genutzt und so weiter. Und mit seinen Skills passt er jetzt perfekt ins Werder-Spiel. Aber das waren ja, keiner von denen ist ein Spieler, den wir für viel Geld geholt und ne, dann haben wir den, sondern die haben wir alle selber entwickelt. Und
sag mal, wie viel Verdienst ist das von Ole Werner? Jetzt gerade bei den drei Spielern, die du genannt hast, in deinen Augen. Hat Ole Werner eine ohnehin schon angefangene Entwicklung nur weiter mit begleitet oder hat der an bestimmten Punkten auch entscheidend dazu beigetragen, dass die eben genau diesen Schritt machen?
Also bei Zetti entscheidend, denn er hat ihn schließlich ins Tor gestellt. Und er hat ihn auch drin gelassen, als er zu Anfang gewackelt hat. Und er hat Pavlenka bzw. die Ära Pavlenka beendet. Und ohne Ole wäre Zetti... So, Ole hat erkannt, was bringt Zetti mit, was wir jetzt brauchen, haben wir 100-mal drüber gesprochen, die Qualität mit dem Fuß oder mit beiden Füßen, so, und klar, Zetti ja, hätte auch noch 3 Jahre auf der Bank gesessen und hätte sich nicht beschwert ohne Ole.
Weil die Frage fußt ja, weißt du, die Frage fußt ja eben aber auch auf der Beobachtung, die wir ja gemacht haben in den letzten Monaten, dass zum Beispiel auch jemand wie Marco Friedl jetzt gerade in diesem Jahr ja wirklich vom Saulus zum Paulus geworden ist, so, ne? Also der ja wirklich angefangen hat, da haben wir ja wirklich regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und er hat dann hinten raus, war er vielleicht der stärkste Spieler. Wir haben festgestellt, dass er komplett in diese Kapitänsrolle reingewachsen ist. Ist das was mentalitätstechnisch der Spieler vermutlich für sich selbst getan hat? Oder kann ein Trainer solche großen Entwicklungssprünge auch befeuern? Ich frage, also das ist wirklich eine offene Frage, ne? Ich bin da unsicher, weil ich glaube nämlich mittlerweile, während wir im Laufe der Saison noch wirklich teilweise sehr skeptisch und auch ängstlich auf das geguckt haben, was Ole Werner getan hat, vor allem in der Hinrunde. Ne? Mhm. Also wie implementieren sie eine neue Idee? Wie verkraften sie den Weggang von Füllkrug? Wie, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, oh Gott, die Hierarchie ist weggebrochen.
War ja auch so, ja.
Ja, und ich glaube halt eben jetzt rückblickend auf die Saison, das frage ich mich halt wirklich, wie groß ist der Anteil von Ole Werner und seinem Trainerteam, was die Stabilisierung angeht? So.
Riesengroß. Riesengroß. Also kurz differenzieren, ne? Also wie viel Verdienst hat Ole Werner an der Entwicklung von Zetti? Viel. Ich glaube, er hat ihn ins Tor gestellt, er hat ihn gestärkt, er sagt, Zetti, spiel deine Qualitäten, du bist meine Nummer 1. Also da ist der Anteil riesig, glaube ich, von Ole Werner. Bei Friedl ist der, glaube ich, auch groß, aber nicht so überwältigend groß wie jetzt bei Zetti, weil Friedl war ja immer schon Talent und immer schon in der Entwicklung. Und er war immer schon, galt er als junger Hoffnungs-, also als junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Der war ja auch schon mal interessant für Union Berlin, die ihn rauskaufen wollten und so weiter. Ne? Also Friedl und dann noch Linksfuß, also er war immer jemand, den auch andere, glaube ich, wo andere die Entwicklung die begleitet haben und den auf den Zettel hatten. Und bei Werder hat er das Vertrauen bekommen und die Spielzeit bekommen, hatte aber auch riesige Schwankungen. Erinner dich, ne? So, wo er wirklich im Leistungsloch war, wo er Linksaußenverteidiger gespielt hat, ja auch mal eine Zeit lang, wo er mit uns in die zweite Liga gegangen ist, obwohl er da auch schon Nationalspieler im erweiterten Kreis war. So, und daran auch
sich menschlich noch wegstreiken wollte zu Union Berlin.
Exakt, so, dann doch geblieben ist und dann sich entwickelt hat und gereift ist und dann das Kapitänsamt bekommen hat. Ja, so, ja. Und da meinten wir alle, ey, dem ist er noch gar nicht gewachsen. Ja. Das, ne, der ist selber, das ist viel zu viel Verantwortung und warum ist er denn schon reif, der Kapitän zu sein? Haben wir auch gefragt, ja? So.
Ja, genau, und deswegen glaube ich halt eben, dass das ist ja auch etwas, was ein Trainer durchaus stark dazu beitragen kann, indem er sagt, ich halte aber an dem fest.
So, genau, und da kommt dann der Trainer erst ins Spiel. Ja, so, der Trainer kommt jetzt ins Spiel, wo er sagt, er hätte auch auf den öffentlichen Druck sagen können, ey, komm, Marco mal auf die Bank, ich mach Dux zum Kapitän oder Grosso oder Pavlas oder so, ne? Nein, aber das ist, glaube ich, das, was Ole erkannt hat. Er hat gesagt, das ist eine Säule, wichtiger Mann in meiner Hierarchie, der ist mein Kapitän, dann, weißt du, dann war der ja verletzt und gesperrt und so weiter, so, und er hat ihn sofort wieder gebracht. Ja, er hat ihn gesagt, so, und ich stehe zu dir, du bist mein Kapitän, so. Und dann hat er ihn in die Mitte gestellt von der Dreierkette. Und ich glaube, dieses Vertrauen von Ole brauchte Friedl auch, um jetzt sich so sehr zu steigern.
Ja.
das ist keine außergewöhnliche Trainerleistung, aber ich glaube, das spielt natürlich schon eine Rolle und auch, dass er auf jeden Fall bleiben will und sagt, das ist hier mein Projekt.
Ne?
Das geht halt ohne Ole auch nicht, glaube ich.
Ja, und dass er halt wirklich, also mittlerweile ja wirklich auch jede mediale Spekulation über einen, keine Ahnung, Wechsel nach Stuttgart für Anton, wirklich so selbst den souverän den Riegel vorschiebt, indem er sagt, ey, steht überhaupt nicht zur Debatte.
Richtig, und du kannst sicher sein, für den gibt's einen Markt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, mit der Leistung auf jeden Fall,
Richtig, aber das sagt er und auch das hat natürlich mit der Person, also mit dem Verein und auch mit der mit dem Trainer zu tun, glaube ich, mit der Person Ole, dessen Kapitän er ist, der ihn gestärkt hat, der ihn verteidigt hat, immer wieder ihn unterstützt hat. Und ich glaube, da ist Marco Friedl dann auch einfach ein Ehrenmann und der wird sich so und natürlich hat das mit der Personalie Ole zu tun. Und Romano Schmid genauso, glaube ich, wie auf dem Level Friedl, der auch immer wieder die Chance bekommen hat und die Spielzeit bekommen hat.
Genau das.
So, und auch teilweise Spieler hatte, oder auch vor einem Jahr, da dachte man, oh Mann, so, da war er der Chancentod, weißt du noch?
Ja, genau. Das rote Tor bei Anschluss 2 Gold.
Ja, richtig. Genau. Exakt, ne? So, und dem er immer, so, er hat ihn immer wieder gebracht, das hat er ja auch mit Woltemade versucht, um ihn dann zum Bleiben zu bewegen. So, dass der Anteil groß und ich glaube, ja, Ole hat einen Anteil, aber auch das ganze Team und das Ubuntu bei Werder hat einen Anteil, dass da auch keiner weg will und alle an das Projekt glauben. Aber ich glaube, der größte Anteil von Ole an der Entwicklung eines Spielers, das ist bei Zetti und das ist vielleicht noch bei Justin Ginma.
Ja.
Ohne Ole gäbe es diesen Profi vielleicht.
Auf den ich ja jetzt auch mal so gespannt bin, ne?
Ja.
Justin Ginma, weil wir haben genau dieses Thema von wegen Highfly und so, das haben wir letzten oder nach seinen ersten Einwechslungen, also quasi in der ersten im ersten Saisondrittel, haben wir darüber ja schon mal gesprochen und spekuliert, ne? Ist das so einer, der jetzt abhebt und der jetzt hier den Dicken markiert? Dann hat er uns ja eines Besseren belehrt, wirklich mit dem Arbeitseifer, den er dann ja auch an den Tag gelegt hat, wenn es darum ging, sich zu verbessern und halt eben auch der Kritik Rechnung zu tragen, die aus dem Team an ihn herangetragen worden ist, offenbar.
Ja.
Ne?
Ja.
Jetzt hört man Ähnliches wieder, ne? Also Stichwort, du hattest es ja schon genannt, Björn Knips, der halt eben auch sagte, dass es da wohl auch auf dem Platz so ein bisschen rumort, weil Justin Ginma halt eben in manchen Situationen zu eigensinnig scheint und so. Müssen wir diese
damit
Diskussion nochmal führen?
Ganz kurz, damit ich es einsortieren kann, du meinst diesen Ego-Trip, the Ginma takes it all, aus dem letzten Jahr und dann die Entwicklung und dann sich reinarbeiten und so weiter, blablabla. Und jetzt die zweite Halbzeit in Lecce gegen Lecce Mio, da gab es dann diese Diskussion auf dem Platz, oder was?
Ja, die Frustration oder das fußt ja ausschließlich aus den offenbaren Beobachtungen, die im Trainingslager offensichtlich waren. Stichwort Björn Knips beschreibt es, dass wohl auch in der Mannschaft rumgemosert wurde, wenn Ginma einen Ball halt mal nicht quergelegt hat, sondern lieber selbst genommen hat für den Abschluss. Deswegen die Frage, also mit dem neuen Standing, was er sich ja durch die Vertragsverlängerung bei Werder auch erarbeitet hat, das ist natürlich jetzt ein anderes Selbstverständnis. Ne? Er ist nicht mehr der junge Shootingstar, von dem niemand wirklich was erwartet und der befreit aufspielen kann, sondern er ist mit der Vertragsverlängerung ja ein Stück weit auch zum Hoffnungsträger geworden. Ja, also jemand, der durch seine Vertragsverlängerung Zeichen setzt, der vom Verein jetzt auch die prestigeträchtige Elf auf den Rücken gedrückt bekommt. Ja.
Sexy.
Jemand, der das ja auch abfeiert, ja, und sagt so, ey geil, jetzt trage ich die Elf und so.
Ja.
Wie schätzt du ihn ein? Ist er jemand, der sich dieser Verantwortung bewusst ist und damit auch umgehen kann? Oder wird das nochmal eine Story?
Ah, das ist eine verdammt gute Frage.
Ja, ich weiß das nämlich auch nicht. Also ich bin da auch unsicher. So.
Okay, und das, was in der Deichstube transportiert wurde, war, dass bei dem Spiel gegen Lecce, dass da wieder so leichte Anflüge von diesem, das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja grundsätzlich, wenn er den Vertrag hier verlängert und die Elf und so weiter, ne? Und nach dem, was er auch an Entwicklung und Reifeprozess in der letzten Saison, wir haben ausgiebig, Jin Matek, bla bla bla, ist ihm das, glaube ich, komplett bewusst, wenn er den Vertrag hier unterzeichnet, dann ist er nicht mehr irgendwie das Talent, das von der Bank kommt und Publikumsliebling und dann 10 Minuten lang Vollgas und das war's und mehr muss er nicht. Ihm ist, glaube ich, schon klar, dass er jetzt auch eine andere Rolle hat. Mhm. Das glaube ich schon. Und so wie wir ihn oder ich ihn oder wir ihn wahrnehmen oder halt auch kurz kennengelernt haben, der Junge ist ja, der ist ja clever, der weiß das. Mhm. Auch. Ja. So. Trotzdem stellt sich schon die Frage, hast du recht, dass man eher bei einem Justin Jin mal denkt, der könnte noch mal einen Highfly kriegen, als bei einem Malatini oder Agu, sag ich mal. Oder bei einem Amos Pieper, der jetzt nicht der Typ ist, der sich einen gelben Maserati vor die Tür stellt, sag ich mal. Ja. Und eine eigene Modelinie gründet. Ja. So. Ist schon klar. Ja, ich glaube trotzdem, dass du recht haben könntest, dass vielleicht es noch mal so 2-3 kleine Ruckelmomente geben wird. Vielleicht.
Aber ganz ausdrücklich auch Vertrauensvorschuss von meiner Seite, ne? Weil er hat uns ja wirklich auch bewiesen in der letzten Saison, dass er auf dem Ohr nicht taub ist, ne? Wenn Leute an ihn rantreten und sagen, ey Alter, reiß dich mal ein bisschen am Riemen. So,
ne? Richtig.
Deswegen, ich habe bloß trotzdem ein bisschen Schiss. weil ich glaube halt ehrlicherweise auch, ne, Justin Jinma ist ein Spieler, wenn der alles richtig macht, dann ist der in 2-3 Jahren mal locker einen zweistelligen Millionenbetrag wert.
So. Ja. Ja, und kann sich dann halt auch wirklich vermutlich Clubs aussuchen. Ja, aber wenn der so eine Luftpumpe wäre, der nur darauf achten würde, irgendwie dicker Verein in der Vita und dickes Handgeld und Autos und dicke Hose machen und dann wie Jerome Boateng noch ein paar Sonnenbrillen designen, dann hätte der jetzt ja auch schon irgendwo hingehen können, weißt du?
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein Junge, der vielleicht nicht so immer so ernsthaftig irgendwie dieses Verbissene im Gesicht trägt, Und wie gesagt, der designt Jogginghosen, da steht der Schriftzug vorne überm Pimmel, so, ja. Das ist schon einer, der sich da, der wie soll ich sagen?
Ein extrovertierter Typ.
Ja, aber dem ist das, glaube ich, schon bewusst. Und trotzdem kann das gut sein, dass du recht hast, dass er so ab und zu mal so einen kleinen Klaps auf dem Hintern braucht. Mhm. Wie meine Oma immer gesagt hat, Herr Klapser mit dem Kochlöffel, aber gut. Ja? Nein, aber weißt, was ich meine? So, und es ist vielleicht auch ganz ein Zeichen, dass er weiter unter Ole spielen will, der ja, glaube ich, schon jemand ist, der für ihn eine Autoritätsperson ist und von dem er sich auch was sagen lässt. Schließlich, wie gesagt, ne, hat Ole ihn zurück zum Fußball geholt, als der schon Postbote war. Weißt du, was ich meine? So. Und wenn er irgendwie so ein arroganter Pinsel, so eine Luftpumpe, so ein Schnacker wäre, dann könnte er auch sagen, so mir doch egal, weißt du, ne? So, von dem lasse ich mir jetzt, ich bin da jetzt drüber weg. Nee, ich glaube schon, dass der. Ja. Spannend wird's natürlich, wie er damit umgeht, dass es jetzt ja auch noch andere, sag ich mal, Publikumslieblinge gibt, wie Keke Top zum Beispiel, der ja, wie sympathisch ist der denn?
Ja. So authentisch, total geil. Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen rumgeungt, auch über das Butter bei die Fische und seine wie aus der Pistole geschossene Antwort auf die Frage Gegentor oder Notbremse. Und er sofort gesagt, Notbremse, bzzt.
Ja, das bzzt ist wieder da. Endlich bzzt ist zurück. Ja. Aber meine Lieblingsantwort war, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten hier in irgendeiner Folge, war irgendwie Traumtor oder Abstauber oder so. Mhm. Und er sagt, Abstauber, ja. Das allergeilste Abstauber. So. Und ja, das liebe ich, er ist so ein geiler Strafraumwühler. Und Friedel meinte auch in einem Interview, meinte, ey, wenn du gegen den spielst, Alter, das tut weh. Das tut richtig weh, so. Ja. Ne, der haut sich rein mit Ellbogen und also das ist auch so ein Typ, glaube ich, wenn der seine ersten Spiele macht, wir werden so genervt sein, weil der kriegt die ersten 5 Zweikämpfe, kriegt er abgepfiffen als Offensivfoul, garantiert.
Ja.
Ja, genau, und so ein Spieler.
Bezeichnend, sein erstes Tor für Werder, für die Werder Profis, war ja dieses Tor im Testspiel gegen Verden, was sie ja 2-0 gewonnen haben, wo er wirklich einfach den klassischen, mit dem Gegenspieler den Pressschlag am Elfmeterpunkt und der Ball ins lange Eck geht und sein Gegenspieler irgendwie mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen bleibt und Top einfach sich kurz den Knöchel hält und abdreht.
Ja.
Seine, auf den freue ich mich auch total. Ne?
Seine also schönsten geil. Tore. Ja, ne, tue ich auch, aber wie gesagt, auch noch so ein bisschen ungeschliffen, sag ich mal. Und ja. Auch da, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Erwartungen, nur weil der so aussieht wie Füllkrug, da ist das noch lange keiner. Ne? Der ist halt auch noch jung. Aber genau, wir waren ja beim Thema Justin Ginmar. Kekema wäre vielleicht, oder Gintop könnte dann das neue Duo sein. Nein, aber ich glaube, das wird schon, das wird nochmal interessant, wie sich da auch die Hierarchie vorne entwickelt, könnte ich mir vorstellen.
Ich sag dir, Keketop wird in diesem Jahr, mindestens in der Hinserie, wenn nicht das gesamte Jahr über, wird der seine Highlights setzen durch Einwechslung, bin ich mir relativ sicher. Also es sei denn, der macht noch einen Riesensprung, aber.
Sehe ich auch fast so ein bisschen in so einer Lücke-Rolle bei der EM, sozusagen. Ja, genau. Ne?
Ja. Immer eine Waffe, wenn du den bringst, so.
Ja, aber ne, da ist vielleicht das Potenzial, das Konfliktpotenzial oder auch das Ego-Shooter-Potenzial, das du eben angesprochen hattest. Mhm. Ne? Was passiert, wenn, keine Ahnung, Justin Ginmar die ersten 2-3 Spiele nicht so richtig überzeugt, ja, spielt von Anfang an, es läuft nicht so richtig gut. Kann ja alles passieren, ne? So, wird gewechselt, Keketop kommt rein und pimmelt zweimal den Ausgleich rein. So. Ja. Was ist dann? Ja, dann die Fans fordern eine Keketop von Anfang an spielen, so, dann ist die Frage, ne, da ist dann, daran werden wir dann sehen, wo unser lieber Freund Justin dann im Kopf steht, und das ist dann vielleicht sowas wie die nächste Reifeprüfung, vor der er steht. Aber wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, ich find's mega geil, dass der verlängert hat, und ich freue mich auf den Jungen, und ich, wie gesagt, ich glaube, der hat seinen Arsch voll letztes Jahr gekriegt und hat da viel draus gelernt. Und dass er jetzt irgendwie in so einem Spiel, weißt du, nachdem du da eine Woche Krafttraining auf dem Magathügel die Medizinwelle hochgeschleppt hast und dann steht's schon 0-2 gegen Lecce, ne, und es sind irgendwie, und dann kommst du neue Elf und dann, ja Gott, also dann spielst du halt mal nicht ab oder dann machst du halt mal nur halb.
Naja, und das ist halt eben auch ein Teil so von... Ist halt auch ein Teil von Ginmar, ne? Der ist genau wegen solcher Situation ist er letztes Jahr halt eben auch so durchgestartet, weil er sich halt eben trotz alledem in solchen Situationen auch immer mal wieder getraut hat, so einen einfach mal zu nehmen, ja? Deswegen, ja, ich würde es jetzt auch nicht so hochhängen, und bei allem anderen, was du gerade gesagt hast, we call it Konkurrenzkampf. Das ist das, was du... Wie du eine Mannschaft besser machst. So, und deswegen bin ich da jetzt erstmal komplett positiv, was so diese Konstellation im Sturm an sich angeht.
Exakt, und überhaupt allgemein die Dynamik beziehungsweise Nicht-Dynamik von solchen Testspielen. Ne? Ja. So, was siehst du von außen? Ne? Du siehst von außen eine Elf, die komplett zusammengewürfelt ist in der zweiten Halbzeit, ne, nachdem in der ersten Halbzeit eine andere Elf, die komplett zusammengewürfelt ist, gespielt hat. Es steht schon 0-2. Es sind irgendwie 30 Grad in diesem Kackstadion. Ja, die Italiener spielen hart. So, das ist so. Dann kommst du rein als Ginmar, hast anderthalb Wochen lang Konditionstraining gemacht. So, dann spielst du halt mal den Ball nicht ab. Es sind aber zwei Kollegen von dir, die sich anbieten wollen, um selber auf sich aufmerksam zu machen, sind mitgelaufen, haben auch die 10 Tage Kondition in den Beinen, kriegen den Ball nicht, ja, und pöbeln dann, Alter, ich lauf hier jetzt so. Und von außen sieht das aus, als würde, ne?
So, wird auch umgemauert. Dabei, ja, nee, also, das sollte man wirklich nicht zu hoch hängen, das finde ich auch.
Ja, so, denke ich auch, und, ja.
Daran anschließend ja vielleicht auch nochmal, um jetzt auch so den Faden nicht komplett zu verlieren für das, worauf wir heute auch gucken wollten, ne? komplett neue Situation im Vergleich zum letzten Sommer. Wie gerade schon gesagt, so die Grundstruktur dieses Teams ist im Prinzip jetzt weitgehend vorhanden. Also zum einen halt eben eine eingespielte Defensive, die sich ja komplett aus der vergangenen Saison kennt. Ja, zum anderen Leistungsträger, die wir frühzeitig durch Vertragsverlängerungen haben halten und binden können. Also ein Grundgerüst, was Stand jetzt schon sicher ist für die neue Saison. Richtig. Wenn du jetzt auf den Kader guckst, mit dem, was wir wissen bislang über Vertragsverlängerung, Neuverpflichtungen, bislang ja nicht stattfindende Abgänge, wo siehst du zwingend noch Handlungsbedarf? Kannst du das spontan sagen?
Ja, kann ich, ja. Also
was würdest du auf dem Transfermarkt noch machen?
Muss ich gar nicht spontan sagen. Also das Ding, ursprünglich hieß es ja mal, wir machen Rebuild, einen Umbruch, jetzt im Sommer, weißt du denn das noch, vor ein paar Monaten. Und das ist ja nun komplett ausgefallen.
Ja,
so, genau. Und nach der Rückrunde muss ich auch sagen, finde ich auch gut, auch wenn es immer noch Zweitliga-Namen sind. Ich finde es mega geil. So, auch diese ganzen Verlängerungen, das finde ich alles mega geil. So, und dieses Grundgerüst steht, wie du sagst, ja, aber es ist im Prinzip das gleiche Grundgerüst wie vor einem Jahr, wenn man mal ehrlich ist. Wer so. Die Frage ist jetzt, wen haben wir verloren? Woltemade haben wir verloren, ja, als zentralen offensiven Spieler, da wächst jetzt ja wohl Hansen Andrösen Aröhn rein, so, und dann die Abwehr, glaube ich, steht auch. Und ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas passiert, oder?
Ja, und das wäre halt die Frage. Also das glaube ich halt eben auch. Ne? Also mit der Verlängerung von Agu, das Einzige, was worüber sie halt jetzt ja noch medial so ein bisschen spekulieren, ist, braucht Werder noch einen Schienenspieler?
Ja, okay. Ja,
da wird spekuliert über ein Agu-Backup, Schrägstrich ein Weiser-Backup, also links oder rechts.
Ja. Ja.
Aber mich würde halt ganz grundsätzlich auch mal interessieren, vielleicht kannst du das dann noch anschließen an deine Ausführung. Ja. Mich würde auch mal interessieren, wen du denn Stand jetzt aus dem Kader auch noch abgeben wollen würdest oder austauschen wollen würdest.
Ja, also im Prinzip ist eigentlich klar, wer noch geht. Ja, also Berkey wollen sie loswerden. Ja, Heidenheim wäre eigentlich doch ganz geil für den, habe ich überlegt. Für Heidenheim, so ein Sprinter, so ein für die Dingschi-Position von Heidenheim, dachte ich, den kriegt man doch los vielleicht. So, dann.
Ja, der hat ja selbst in der englischen zweiten Liga keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Ich weiß nicht, ey. Ob uns da noch was einfällt mit dem, ich weiß es echt nicht.
Ja, sonst
wäre. Ich habe noch gelesen, die seine Freundin, die ja in England lebt, die ist irgendwie hochschwanger, die kriegen jetzt bald ihr erstes Kind. Also, keine Ahnung. Okay.
Na, ist ja gut.
Aber da sind wir uns einig.
Trifft er ja doch noch was, ist doch gut. Dann Salifu, ja, das ist ja der jetzt, glaube ich, von Juve 2 oder so dahin ausgeliehen war, jetzt zurückgekommen ist. Für den gibt es auch keine so richtige Verwendung, glaube ich. Das ist ein 23-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, ne? Ja, kann auch hinten als IV spielen. Ich sehe keinen Platz für den. Ich denke mal, dass sie den noch verleihen oder irgendwie noch abgeben, könnte ich mir vorstellen, weil der einfach keine Minuten kriegen wird. Ja, und Keita, denke ich mal, wird auch keine Zukunft haben, obwohl das ja eigentlich, die hatte er ja auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Also die drei sehe ich auf jeden Fall auf der Abgabenliste. Dann gibt's so ein paar Vielleicht-Kandidaten, Kownacki, könnte ich mir vorstellen, dass sie den verleihen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der nochmal eine Chance bekommt.
Der hat doch auch einen Markt, oder?
Den kannst
du sogar verkaufen.
Ja, gut, aber die Frage ist ja, aber auch willst du das, ne? Oder glaubst du an den und gibst dem noch eine Chance? Ich hatte das Gefühl, die letzten Spiele auch Ole, so richtig glauben sie nicht mehr an den. Habe ich den Eindruck. Wie ist dein
Aber der
Eindruck?
Haut sich rein, ne?
Ja.
Also ich finde es bemerkenswert, dass ein Spieler mit seiner Prophecy, also der hat ja, dem ist ja immer bescheinigt worden, der kommt ja aus einer starken Zweitligasaison, dem ist ja immer irgendwie so ein großes Talent bescheinigt worden, der hat ja auch schon italienische erste Liga gespielt, war im erweiterten Kreis polnische Nation. Und dass der sich nicht von der Frustration, die er ja ohne Frage hier bei uns bislang erlebt hat, ne, nicht hat zerfressen lassen, sondern sich immer offensichtlich irgendwie immer reinhaut und nach Kräften versucht, die Chancen, die ihm gegeben werden, auch zu nutzen, was ihm dann zugegebenermaßen nicht immer gelingt. Aber dass er halt trotzdem dranbleibt, das finde ich mit dem Selbstverständnis bemerkenswert, weil es auch Spieler gibt, die mit der Vita, die er hat, beleidigte Leberwurst spielen würden. So. Deswegen, ich glaube ehrlicherweise, so doof das klingt, aber ich sehe es mittlerweile wirklich so, ist das ein Spieler, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, dass diese Rolle, die Kownacki letztes Jahr bei uns gespielt hat, das wird Keke Top sein nächstes Jahr.
Ja, okay. Aber das ist
es sei denn, Ole Werner will jetzt noch ein zusätzliches System etablieren. Mit mehr Stürmern.
Ja, aber nur mit einem Neuner Keke Top, mit einem so einen Stoßstürmer in die Saison gehen und dann ist es so ein Junger, der auch noch nie in der Bundesliga gespielt hat, weiß ich nicht. Ich habe ihn ja, wie gesagt, häufig in der zweiten Liga bei Düsseldorf damals gesehen und ich würde den echt behalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da nicht noch eine Steigerung möglich ist. Und also ich würde dem zumindest noch ein halbes Jahr geben, zumal er, wie gesagt, ja den Eindruck macht, dass er nochmal die Chance haben will. Ja, ich würde den halten. Aber gut, er ist ein möglicher Abgangskandidat. Und
ja, genau, er steht aber nicht ganz oben auf der Liste.
Genau, und als möglicher Abgangskandidat gilt auch noch Veljkovic, der noch ein Jahr Vertrag hat. Und der eigentlich, und das auch eine Wahnsinnsleistung vom Management von Fritz, der einzige Stammspieler ist, oder ich sag mal in den Top 14, 15, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Alle anderen haben längerfristige Verträge. Das ist schon mega, mega geil. Und ganz ehrlich, Veljkovic, der liebt Bremen. Ich glaube, der könnte, aber der will gar nicht weg.
Aber sagt ja selbst, er kann sich das durchaus vorstellen. Nochmal zu wechseln. Okay. Hat angeblich auch schon mit italienischen Clubs geredet.
Okay.
Die Frage halt, ist halt immer, welche Perspektive hat er, ne?
Ja, genau.
Wie wird die Stamminnenverteidigung nächstes Jahr aussehen? Er wäre ja mutmaßlich derjenige, der sich mit Toni Jung um diese LIV-Position balgt.
Ich denke, Friedel ist gesetzt in der Mitte.
Ja, ne? Das glaube ich auch.
Das ist so, wenn man jetzt mal die erste Elf, die Wunschelf, ne? Ich denke auch, dass Toni Jung weiter diesen LIV-Posten hat.
Das weiß ich nicht.
Ich wüsste nicht, warum erstmal nicht, ja? Zumal er den Vorteil Linksfuß hat. Und dann für die rechte für die RIV-Position gibt es Stark, gibt es Pieper, gibt es Veljkovic.
Ja, und ich glaube, wenn Stark fit bleibt, ist der da gesetzt.
Ist der da gesetzt? So. Also ich glaube, also
Stark, auch Werder Friedel Jung ist schon auch eine Kombo, alter Schwede, ey. Das klingt schon echt lecker.
Dahinter hättest du dann noch Pieper und Malatini als Ersatzspieler. Ich glaube, wenn Werder ein gutes Angebot bekommt aus Italien und Milos damit einverstanden ist, dann hat Werder nichts dagegen, den abzugeben, weil sie eben noch Geld generieren. Was schade ist, weil ich den wirklich gut finde, aber du hast recht. So, der ist am dichtesten, aber so, das wäre, jetzt haben wir die Innenverteidigung ja auch schon aufgedröselt. Ich glaube nicht, dass sie da würden sie nur noch jemanden holen, wenn einer geht, glaube ich.
Ja.
So. Auch die Sechser.
Bin ich mir gar nicht sicher. Bin ich mir wirklich gar nicht sicher. Ich glaube, dass sie da auch, also in der Innenverteidigung könnten sie Veljkovic auch abgeben und ich glaube nicht, dass sie dann sagen, jetzt müssen wir da aber noch einen holen. Weil dann, wie du gerade gesagt hast, dann hast du neben den drei Verteidigern hast du noch Malatini und Pieper, die in der zweiten Reihe warten. Weiß ich nicht, ob du dann noch einen dritten brauchst.
Naja, guck mal, aber du hast mit Stark Glasknochenkrankheit und mit Pieper einen, der schon drei schwere Verletzungen hatte. Vorsichtig. Aber gut, ist jetzt nicht die Hauptbaustelle. Ja. Lass mal weiter gucken. Auf der 6 denke ich mit Linen und Stähe top besetzt.
Ich glaube, dass Stähe ist für mich der erste Abgangskandidat. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Okay. Ich glaube, das ist ein Spieler, wo Werder am schnellsten bereit wäre, ein gutes Angebot anzunehmen. Im Prinzip ähnlich wie bei Veljkovic. Also Stichwort keine Not, den abzugeben, ein Spieler, mit dem die total gut leben können auf der Position, den die auch, der auch immer seine Zeiten bei Werder kriegt. Aber wenn jetzt ein englischer Verein käme und sagt, ey komm, hier sind 14 Millionen für Jens Dale, dann wird Clemens Fritz aber sofort einschlagen. Da wäre ich mir, glaube ich, relativ sicher.
Ja, bei 14
Und dann Millionen würden sie da, glaube ich, halt wirklich Spielern. Noch einen Spieler holen.
Ja. Dann ja. Ja, okay. Ich sehe jetzt keinen, also ich glaube nicht mal Leeds United bietet 14 Millionen für Jens Stale. Ja, mag sein, aber Stand jetzt ist er noch da. Ist er noch bei uns? Vielleicht gibt's den Markt, ja, aber auch bei dem glaube ich, dass der besser wird nächste Saison. Die Rückrunde war ja jetzt nicht so überragend von ihm. Ich glaube auch, der wird noch besser. So, und jetzt kommen wir
aber... Darf ich da einen Gedanken noch kurz zu sagen?
Ja.
Nur einen, geht ganz schnell.
Ja.
Ich habe mir gerade überlegt, wenn Jens Dale die 100-prozentigen, die er letztes Jahr hatte, genutzt hätte, würden wir jetzt, glaube ich, ganz anders über den reden.
Ja, und dann hätte auch schon jemand 14 Millionen geboten. Ja. Du meinst diese ganzen Torchancen, wo ich dutzende Male vorher bei Tipico 2 Euro auf Stay erstes Tor gesetzt habe, weil ich genau weiß, er ist immer der Go-To-Guy für diese erste große Chance und er kriegt sie auch immer und er macht sie nie rein.
Ja. Und wo wir beiden immer, wenn wir gemeinsam geguckt haben, vor der Glotze oder vor der Leinwand saßen und im Chor, wenn er wieder eine Chance vergeben hat, geschrien haben.
So, aber lass ihn die nächstes Jahr reinmachen. Ich traue ihm das zu, ehrlich.
Ja, gerne.
Gesagt. So, und jetzt möchte ich aber endgültig... Nee, in 5 Minuten, hier muss nämlich jemand was einsprechen.
Oh, dann wühle ich kurz in der Plattenkiste und hole die Jeopardy-Vinyl raus.
In der Plattenkiste? Ich liebe dich, Opa.
Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe natürlich jetzt diese kurze 30-sekündige Melodie, die in unserer Realität in der Tat doch etwa 10 Minuten gedauert hat, dazu genutzt, um gleich den ersten Cold Take vom Sieger zu entlarven.
Oh, warte, ich schreibe es ins Buch der Wahrheit.
Ja, natürlich.
Buch der Wahrheit.
Natürlich starten wir das Buch der Wahrheit mit einem Cold Take vom Sieger. Wie könnte es anders sein?
Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Aber warum denn Cold Take? Ja, was ist los?
Nee, weil ich jetzt just gerade die Zeit versucht zu überbrücken, indem ich bei der Deichstube nochmal nachgucke, ob noch irgendwas Neues da ist. Denn du weißt ja, Trainingslager, da passiert praktisch jede Minute was Neues.
Ja.
Aber es ist in der Tat so, denn Jens Dayer hat sich da jetzt wohl nochmal auch dezidierter geäußert und ich habe ihn ja gerade noch als den ersten Abgangskandidaten in meinen Augen bezeichnet. Das, nach dem Interview würde ich das vielleicht zurückziehen wollen, diese Aussage. Weil er halt eben oder unter anderem auch gesagt hat, so, ey, erstens, er fühlt sich total wohl, zweitens, er will jetzt über Werder wieder in Richtung dänische Nationalmannschaft schielen. Und das klang jetzt so in der Summe nicht, also weder danach, dass er irgendwie unzufrieden wäre, noch danach, dass er jetzt irgendwie kurz vorm Absprung steht. Okay. Deswegen ist er vielleicht dann doch jetzt nicht der First Take, wenn wir darüber reden, wer denn wohl Werder als nächstes noch verlassen könnte.
Okay,
deswegen,
okay. Ich hatte dich jetzt aber auch eher so verstanden, dass er vielleicht interessant ist für andere Clubs als Pick, weißt du, und gar nicht mal
so. Selbstverständlich habe ich es genau so gemeint.
Hast du? Damit
ja,
schließe ich das Buch. Ich habe mit dem Buch der Wahrheit auch gleich eine Familienpackung Tippex, habe ich, ne? Oder
ja,
so,
sehr gut.
Füllfederhalter und Tintenkiller habe ich.
Ja, wollte sagen, oder einen besonders weichen Bleistift.
Genau, ich mach's
erst mal gut radieren mit
ganz spitzen Bleistift. Nee, genau, aber das schließt sich ja dann praktisch an in unsere oder in diese Gesamterzählung oder auch dieses Gesamtgefühl, das wir irgendwie so vermittelt bekommen haben die letzten Monate. Es will niemand weg. Die finden es alle geil.
Ja, genau.
Und ich habe von Jens Dayer war auch ein Interview im Kicker, weiß nicht, gestern oder so, da sagte er, ey, Wir waren Aufsteiger, ne, und mussten uns erstmal irgendwie zurechtfinden und auch für mich war das neu und das ist ja auch sowas wie ein Aufstieg dann, ne, in die höhere, also von der dänischen in die deutsche Bundesliga zu kommen. Und dann sagte er, und wir wissen jetzt, wie gut wir sind, dass wir wirklich gut sind und wir wollen jetzt mehr und da geht auch noch mehr. Und diesen Spirit...
Ja, und er meint halt eben auch, der Vibe sei jetzt ein ganz anderer, ne?
Der Vibe?
Also der Vibe in der Mannschaft im Vergleich zum letzten Sommer.
Ja.
Ne, irgendwie erstes Jahr Bundesliga nach Aufstieg, jetzt gerade die Klasse gehalten, juhu, aber jetzt kommt das schwierige zweite Jahr, da weiß man immer nicht genau, wie es ist.
Ja.
Genau, im Prinzip genau das, was wir ja schon jetzt in der letzten Stunde großflächig ausgebreitet haben.
Ja. Genau.
Das scheint ja auch zu sehen.
Genau, ne? Und schließt sich ja auch wieder der Kreis zum Anfang der Folge, worüber wir sprachen, wie die Vibes vor einem Jahr im Zillertal, ja, genau, waren, ne? Und dass dann ja noch Füllkrug wegging und Nabi Keita, der natürlich auch erstmal so eine Mannschaftshierarchie erstmal komplett durcheinander wirbelt, ja, und alles in Frage gestellt ist und so weiter, und ne, so, das war der, so, und jetzt haben wir einen Vibe, dieselben Spieler fast, dasselbe Trainingslager, dasselbe schlechte Freundschaftsspielergebnis, ja, aber der Vibe, wie du sagst, ist ein anderer, ne? Ja. Das Ubuntu ist gewachsen, und ich glaube, da wird sich dann auch diese kleinen dieses kleine Rumgekacke dann beim Testspiel und Jinmei spielt nicht ab und der ist so, das ist alles normal, dass ich glaube, das sind auch Sachen, die passieren, ja, auf dem Trainingsplatz sonst auch, die kriegen wir nur nicht mit.
Halt. Ja, genau. Ne? Und daran angelehnt noch die folgende Zwischenfrage an dich, weil entgegen der Ausführungen, die du ja schon, du hast ja Nabi Keita quasi schon also wegkomplimentiert aus dem Kader, die Entscheidung gefallen ist allerdings noch nicht, und Jens Dehe sagte auch gerade, auch wenn der hier weiter spielen will, also die Kabine würde ihn zurücknehmen, dann müsste man sich einmal hinsetzen. Glaubst du, da besteht noch eine realistische Chance?
Ehrlich gesagt, nein. Und ich,
möchte als erstes
bestreiten, dass ich Nabi Keita raus komplimentiert habe. Ja, ich habe meine Komplimente, mein Sack voll Komplimente habe ich, glaube ich, vor einem Jahr habe ich das alles komplett verballert. Das wäre auch ein Cold Take. Das war ein Cold Take. Da kannst du ganze Bücher, Alben hätten wir schreiben können. Ja. Nein, ohne Scheiß. Nabi Keita jetzt ja bei Olympia, auch Fahnenträger und so. Man denkt irgendwie, aber gut, wenn man ein bisschen den größeren Blick drauf hat, dann ist er natürlich trotzdem für Guinea da immer noch ein Volksheld, auch wenn das jetzt hier alles aus unterschiedlichen Gründen nicht so funktioniert hat. Und ich will ihn jetzt auch nicht den Charakter absprechen. Das will ich alles nicht. Trotzdem ganz, bin ich mir doch relativ sicher, es gab noch nicht mal eine Entschuldigung seit dieser Geschichte damals, wo er gestreikt hat und, wie auch schon ein paar Mal gesagt, die Alten, die Kaputten und die Greise und die Kinder alleine nach Leverkusen hat fahren lassen, als alle verletzt waren. Keine Entschuldigung seitdem, auch kein Zeichen des Vereins, und ich muss ganz ehrlich sagen, was soll Jens Day sagen? Er wird jetzt gefragt wegen Olympia von mehreren Journalisten und ja, er kann ja nicht entscheiden, ne, keine Chance, darf er nicht sagen, als, ja, was soll er machen, aber ich glaube, da ist keine Chance, glaube ich nicht. Glaubst du anders? Glaubst du, dass da noch
ich habe ein Keita-Trikot, natürlich glaube ich anders.
Ja, okay, du hast doch ein Keita-Trikot.
Ja, genau, deswegen glaube ich auch da, nein, ich bin ja bei dir, ich kann mir das nur schwerlich vorstellen, gerade auch mit der Art und Weise, wie rigoros das Werder dann auch wirklich entschieden und kommuniziert hat nach dieser Leverkusen-Geschichte, und es gab dann ja auch im Nachgange zum Beispiel auch aus Reihen des Teams ja überhaupt nichts Relativierendes oder überhaupt nichts Wiedereinladendes oder so.
Ja.
In Richtung Nabi, deswegen würde mich das schon sehr wundern, auch wenn ich der Letzte wäre, der das, oh Gott, echt, ja gut, den Versuch würde ich mir schon nochmal angucken.
Ja, es wäre natürlich.
Dass Werder sagt, wir haben uns nochmal mit ihm zusammengesetzt und Nabi weiß jetzt, worauf es ankommt, und er hat versprochen, sich einzubringen. Ja. Aber wie oft haben wir diese Hoffnung schon geäußert im Falle Nabi Keita? Ich glaube, allein im Verlaufe der letzten Saison 4 oder 5 Mal. Irgendwann ist es dann auch berechtigt zu sagen, ja, dann das, also eher friert die Hölle zu.
Ganz ehrlich, es ist diese Äußerung auch aus der Mannschaft, ich glaube auch von Friedl und anderen Führungsspielern, die halt nach der Aktion oder Wochen später gesagt haben, ey, also nach sowas ist halt auch erstmal Tischtuch zerschnitten, so. Das geht ja dann nicht so einfach, weil das ist halt einfach ein Verrat am Team und an den eigenen Kameraden. Und er hat sich bis heute nicht dafür entschuldigt oder sich auch nur irgendwie überhaupt bei der Mannschaft gemeldet. Und das ist jetzt auch schon wieder 4 Monate her. Und seitdem, okay, vielleicht wissen wir es nicht, vielleicht weiß Jens Dale mehr, vielleicht hat sich ja Nabi Keita in der Zwischenzeit gemeldet und deswegen sagt Jens Dale jetzt, die Kabine ist auf, das können wir nicht beurteilen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und warum auch? Also ganz ehrlich, warum, wenn... Der erste Schritt muss von Nabi Keita kommen und Werder hat mega performt in der Rückrunde ohne ihn und es wurde besser, als diese Personalie dann geklärt war, muss man ja auch sagen. Ich sehe da einfach keinen Grund, also kein Argument.
Ich würde in diesem Zusammenhang gerne nochmal die künstlerische Nähe zu Beatrice Egli anteasern wollen, indem ich ganz kurz einbringe in diesen Podcast: Hoffnung ist ein zartes Pflänzchen. Oje. Und sie stirbt zuletzt, denn Nabi Keita wird mit dem Team... Okay. Ich wurde etwas davon getragen. Entschuldige bitte.
Mit dem Song tust du jetzt sogar Beatrice Egli unrecht, muss ich mal sagen.
Als hätte ich das nicht vorher schon getan.
Hoffnung ist ein zartes Pflänzchen, du. Das ist aber...
Ja. Ist aber im Titel der, egal. Bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede. Lass uns mal versuchen, bei dem zu bleiben, worüber wir eigentlich reden wollten, nämlich deine messerscharfe Analyse des bislang bestehenden Kaders und wo du noch was tun wollen würdest.
Genau, das war ja deine Ausgangsfrage vor 40 Minuten gefühlt. Ne? Also, ich glaube, Tor, Innenverteidigung und Sechser-Dings hast du jetzt ja auch nochmal belegt. Jens Dale ist, glaube ich, erstmal personell so stabil besetzt, dass man jetzt nicht mit Hochdruck in der nächsten Woche da noch einen Neuzugang präsentieren muss. Gibt's ja auch noch Skelly für die Mitte, es gibt noch Leo für die Mitte. So. Und jetzt kommen wir zu meinem Hot Take oder beziehungsweise zu meinem, da wo ich noch Nachbesserungsbedarf sehe. Ich glaube, sie werden vor allem auf den Außenbahnen noch was tun und auch noch was tun müssen. Ja, da sehe ich die größten Probleme, denn, und das ist jetzt wirklich, kann ich den ersten Hot Take fürs Buch der Wahrheit?
Ja, kokettier dann damit nicht so. Mach es oder mach es nicht.
Warte mal, jetzt höre ich dich gerade nicht. Warte mal. Ja, also soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Warte, ich kann dich gerade nicht hören. Mein Kopfhörer ist rausgefallen.
Oh, ja. Hörst du mich denn jetzt wieder?
So, ja, jetzt höre ich dich wieder. Wir lassen das alles drin.
Ich wollte nur sagen, mach
okay,
doch.
Okay, pass auf. Also ich glaube, es wird noch Qualität für LV und RV oder Schrägstrich, auf jeden Fall wird noch mindestens ein Spieler mit Qualität, der auch Geld kostet, für unsere Außenbahn kommen. Denn mein Hot Take ist, De Mann ab dieser Saison nicht mehr als Linksaußen eingeplant. Das ist mein Hot Take.
Sondern
innen. Also innen. Ja, also innen heißt eine Position weiter Richtung Zentrum.
Entschuldigung. Also in der Abwehr, oder?
Nein, was? Oh Gott, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Nein, vor einem Jahr Toni Jung, ja, vom Linksverteidiger zum linken Innenverteidiger umgeschult, einfach weil es seinen Qualitäten mehr entgegenkommt und er da deutlich besser ist, ja, so als auf der Außenbahn aus Gründen, die jeder kennt. Diesen Schritt sage ich jetzt voraus, auch für De Mann. Ich glaube, dass De Mann von der linken Außenbahn nicht mehr linke Außenbahn spielt bei uns, bei Werder, sondern auf einer 6er-8er Position aus denselben Gründen wie bei Jung, weil das seine Stärken besser zur Geltung bringt und seine Schwächen, kaschiert, weil er sie auf der Position nicht mehr so doll braucht. Und weil diese Außenbahn, nur den einen Satz noch, diese Außenbahn, glaube ich, bei Ole mit Tempospielern besetzt sein müssen, denn sonst geht die Spielidee nicht richtig auf. Also was Agu mitbringt, was Weiser mitbringt, Tempo. Der Mann hat kein Tempo.
Mit wem beult er sich dann im System, im Werder-System der vergangenen Saison?
Wenn es wie am Ende der Saison so eine, wie haben wir das genannt, so eine Hashtag-Raute ist, ne, dann wäre er, glaube ich, einer der beiden Sechser. Also Lienen, vielleicht, ja, er könnte zusammenspielen mit Lienen zum Beispiel. In diesem Hashtag.
Was Leo gemacht hat.
Richtig.
In dieser.
Da sehe ich ihn eher, denn ich habe das auch schon mal bei X gepostet, diesen Take. Er ist vom Typ her, der Mann, er ist eher ein Guerrero als ein Davies. Weißt du, was ich meine? Die beiden Bayern-Linksverteidiger, ne? Guerrero, ja. Früher Dortmund, zentraler Spieler, guter Fuß, gute Übersicht, gute Technik, präzise Flanken, sichere Pässe und so weiter, aber er ist nicht der Sprinter, der über außen kommt oder in die Schnittstellen reinstößt oder den du steil schickst, ja. So, das ist zum Beispiel Davis oder / bei uns eine Klasse schlechter Agu, ja. Und wir haben viel in den letzten Spielen der vergangenen Saison haben wir viel so aufgebaut und auch viele Tore so geschossen. Ich erinnere nur daran, wie Agu da ein paar Mal Elfer rausgeholt hat, indem er genau da, ne, reingestochen ist dann von außen. Und da ist der Mann, glaube ich, nicht der richtige Spielertyp für diese Idee. Hot Take, gebe ich zu.
Ja, habe ich ein paar nicht so ganz ausgegorene Gedanken zu, ja, ist ja nicht aber schlecht. Frage, die sich mir da ad hoc stellt, ist, das ist, also die Position, die er jetzt bei Werder gespielt hat, ist natürlich die Position, die ihn in den erweiterten Kreis der Nazio gespürt.
Aber
hat,
nicht, ne? Bei uns, ne? Also, sondern das war ja schon in Belgien so und die spielen eine Viererkette, das darf man nicht vergessen.
Ja, aber die Frage ist dann natürlich, willst oder lässt er sich auf so eine Umschulung ein und riskiert damit halt eben auch eine derartige Positionsfremde, die ihn möglicherweise noch weiter von der Nazio wegbringt.
Ist das denn so positionsfremd? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du bist am dichtesten an der Nazio dran, wenn du Stammspieler bist irgendwo. Und das war er nicht. Er hat seinen Platz gegen Agu verloren.
Ja, ich zweifle allerdings auch daran, dass er auf einer komplett neu zu lernenden Position zeitnah, aber da lasse ich mich gerne
ein. Es ist ja auch nur ein Hot-Take, also, aber bist du denn grundsätzlich bei mir, dass du sagst, der Mann fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit?
Also in der subjektiven Wahrnehmung ja.
Ja.
Aber ich frage mich halt ohnehin, was wäre das konkrete Idee hinter dem Transfer war? Ne? Also, weil das sind ja Aspekte, die waren ja auch vorher schon erahnbar und sichtbar. Ja.
Ja.
Und dass sie mit dem Mann sehenden Auges nicht einen linksseitigen Weiser-Klon bekommen, ja, sondern dem Mann da halt eben von vornherein andere Punkte mit an den Tisch bringt, lässt für mich dann nur zwei Schlussfolgerungen zu. Die eine Schlussfolgerung ist, Werder hat die Idee gehabt, auf der linken Seite das Spiel etwas anders aussehen zu lassen, als es auf rechts mit Weiser passiert ist. Oder sie haben gehofft, dass sie dem Mann trotz gewisser Defizite, die diese Position im Werder-System eigentlich benötigt, da irgendwie hin entwickeln können.
So. Gut, aber
ja, aber das ist Spekulation.
Wir haben ja das System auch ein bisschen umgestellt, ne? Guck mal, als der Mann zu uns kam, hat da Toni Jung gespielt und da war auch nicht Tempoläufe über links jetzt unsere größte Stärke, ne? Aber lass es mal dahingestellt. Also so oder so, das ist mein Hot-Take und da schließt sich ja auch deine Frage mit dem Nachbesserungsbedarf. Ich glaube, wenn mein Hot-Take aufgeht, brauchen wir in der Mitte niemanden mehr, weil ich traue dem Mann das zu, diese Rolle zu übernehmen, weil er hat Spielverständnis, einen guten Fuß, geile Standards, gute Flanken und ich glaube, dass ihm eine Position in der Zentrale da eher entgegenkommt. Deswegen, wo sehe ich Nachbesserungsbedarf? Zu 100% auf den Außenbahnen und zwar am liebsten auf beiden. Ich hätte am liebsten links außen und rechts außen jeweils noch einen Spieler. Das wäre mein kleiner Hosentaschenplan, sag ich mal. Weil auch auf rechts haben wir kein Backup für Weiser, sondern nur Ersatzlösung. Berkey darf da spielen, damit irgendwie ein englischer Drittligist ihn mal sieht. Ja, kannst du nicht planen als Rechtsverteidiger Backup. Opitz auch nicht. Für mich ein Kandidat zum Verleihen, weißt du? So. Wen haben wir dann noch? Malatini hat da mal gespielt. Das ist auch kein. Nee.
Agu kann das beides
spielen. Ja, aber dann fehlt ja auf der anderen Seite wieder jemand. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall auf den Außenbahnen, ich würde auf beiden Seiten noch Spieler mit Qualität holen. Ich glaube, im Zentrum sind wir stark genug.
Ist ein 4-3-3 denkbar?
Nee, glaube ich nicht. Ein 3-5-2 oder ein 3-4-3. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt auf Viererkette umstellen. Dann hätten sie es jetzt auch schon im Zellertal zumindest mal probiert. Und warum auch? Das System funktionierte in der Rückrunde ja Bombe.
Ja, ich frage mich halt gerade, was zum Beispiel Grüll auch für ein Spieler werden wird, in unserem System der letzten Saison.
Ja, Grüll ist ja ein Linksoffensiver, aber wir verheddern uns ein bisschen. Wir wollen es jetzt auch nicht zu lang machen. Lass uns mal kurz, ich möchte das nämlich auch noch von dir. Also ich frage mal so, kannst du nachvollziehen meinen Gedankengang zumindest, ob du das jetzt gut findest oder richtig, aber kannst du nachvollziehen den Gedankengang, dass ich da das größte Dings sehe? Ne? So. Ja. Und vielleicht auch noch im Sturm könnte man auch noch drüber nachdenken oder OM da auch noch irgendwie zu verbessern. Aber für mich klare Priorität Schienenspieler und zwar für beide Seiten. Wie siehst du das?
Ich sehe es genau andersrum.
Erklär.
Also für mich ist der Punkt, wo ich am meisten Bauchschmerzen habe. Und da laufen wir halt eben auch so ein Stück weit, finde ich, ein bisschen Gefahr, die letzten Wochen der Saison zu verklären. Wir haben einfach über einen erschreckend großen Teil der Saison wirklich Bauchschmerzen gehabt und ein ums andere Mal geflucht, wenn es darum ging, Torgefahr zu entwickeln und den Ball zuverlässiger und kreativer und gefährlicher ins letzte Drittel
richtig,
zu bekommen.
Was wir oft bezeichnet haben als den Angriff zu Ende spielen, ausspielen.
Ja. Genau. Und ich glaube halt einfach, und deswegen habe ich gerade auch relativ begeistert schon über die Tatsache mich geäußert, dass Ole Werner offensichtlich ein großer Hansner-Rhön-Fan ist, dass uns da so ein Spieler mit einer etwas größeren Qualität, glaube ich, einfach noch irre gut stehen würde. Also einfach ein Spielmacher im besten Sinne. Ja. Und wir hatten darüber ja schon mal gesprochen, dass das bei Werder über einen langen Zeitraum immer auch Mitch Weiser versucht hat, so ein dezentraler Spielmacher irgendwie zu sein. Aber ich glaube halt nach wie vor, dass so ein klassischer Zehner, der quasi der Fixstern einer Angriffsbewegung sein kann, total gut mit so Spielern wie Top oder Njinma oder dann halt eben auch Grüll funktionieren könnte. Ne, weil nicht auszudenken, wie krass gefährlich dieser Sturm auch sein könnte, wenn du jetzt mit der Entwicklung, die zum Beispiel auch Njinma genommen hat und mit dem Selbstverständnis, dass der halt einfach einer der Stammplatzkandidaten ist, ja, du das Spiel auch noch stärker in die Richtung entwickeln könntest. Ja, also Automatismen entwickeln, die Justin Jinmas Stärken noch stärker in den Fokus stellen. Und das wäre dann für mich mehr Tempo in den Gegenzügen, ja, überfallartigeres, schnelleres Spiel, viel mehr Schnittstellenpässe oder auch lange Bälle, so. Bin ich total gespannt. Meine Hoffnung fußt halt da ehrlicherweise auf den Beobachtungen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und das war schmerzhaft oft einfach die Erkenntnis, dass uns diese kreativen Ideen für mehr Torgefahr im offensiven Drittel fehlen. So.
Ja, in vielen Situationen, aber ne, wobei man ja auch sagen muss, dass wir ja spielerisch auch schon Lösungen entwickelt haben, ne? Oder Ole-Lösung entwickelt hat, zum Beispiel dann halt mit dieser Hashtag-Raute und den schnellen Außen, ne? Die dann da, so, ja. Das war ja schon eine Reaktion. Aber ich stimme dir zu und ich meine, seit es diesen Podcast gibt, vermissen wir ja irgendwie so einen Zehner, ne? Irgendeine Zentrale, ja. Der jemanden in der Zentrale, der die Angriffe richtig ausspielt. Das war ja auch der Grund, weswegen sie Cater geholt haben. Dafür haben sie ja Cater genau. geholt. So, und ja. Als der dann nicht funktionierte, gab es ja mehrere Anläufe, das System so umzustellen. Ne? Also viel in der vergangenen Saison, nachdem Cater nicht planbar war, ging dann ja wieder über Duxch, ne? Dass er halt viel sich zurückfallen lassen musste, ne, für den Spielaufbau viel tun musste, und so weiter, was ihn dann ja auch so ein bisschen beim Torabschluss, gehindert hat, ne, so, dass er sich nicht nur aufs reine Stürmersein konzentrieren konnte und am Ende dann ja Romano Schmid da auch ein bisschen reingewachsen ist in diese Rolle. Aber ja, sehe ich auch so. Und ist nicht Hansen Aröhn, ist er nicht praktisch der Vorgriff oder das Versprechen, das Gamble auch, wieder so einen Spieler zu haben?
Ja, genau, das meinte ich ja, ne? Also, aber da halt eben dann mit der Einschränkung erstes Herrenfußballjahr, ja. Und die damit eingepreisten Schwankungen. Und die Frage ist halt, für wie wichtig halten sie das? Also, wenn wir mal ins Forum gucken, ja, und auf die üblichen verdächtigen Insider, die da immer mal wieder mit Ideen oder Informationen über, mit wem spricht Werder denn eigentlich oder worüber denkt Werder denn eigentlich nach, dann werden da einfach unheimlich viele Namen genannt, die zum einen diese offensives Mittelfeld-Spielmacher-These beinhalten und zum anderen halt eben auch in einer Preiskategorie, die jetzt nicht Ergänzungsspieler, sondern eher Hansen Aröhn in Erfahren und Gut irgendwie.
Also Cater.
Ja, oder eventuell sogar noch ein bisschen offensiver, ne? Als weil Cater das ja immer der Spielmacher von der Acht her mehr oder weniger war. Aber gut, das ist ja viel Gerede. Aber wenn man jetzt wenigstens diese Informationen, die man dort zu lesen bekommt, die ja fern oder weit weg sind von Werder, ist kurz vor der Verpflichtung von XY, aber zumindest ja immer ein Indiz dafür sein können, in welche Richtung guckt Werder denn wenigstens? Dann sind die zwei Gerüchteschwerpunkte, zum einen eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass sie offensichtlich wirklich auf der Außenbahn nach einem Qualitätsspieler gucken, der teurer ist. Ja. Ich bezweifle, dass sie da zwei Lösungen suchen, sondern es zeichnet sich irgendwie ab, dass es eine werden soll, angeblich. Und das andere ist halt wirklich, dass sie dann halt eben auf die super Gelegenheit warten, möglicherweise irgendwo einen starken offensiven Mittelfeldspieler zu einem hohen Preis schießen zu können, wenn sich die Chance ergibt. Aber das ist ja genau das, was Fritz auch gesagt hat. Dass sie jetzt quasi ganz in Ruhe gucken können, wie entwickelt sich der Markt, sie momentan ein Gerüst beisammen haben, wo sie ganz in Ruhe und mit gutem Gewissen den Markt beobachten können und sagen, wir schlagen dann nur zu, wenn es eine deutliche qualitative Verbesserung gibt und sich da eine Chance auftut.
Richtig. Und das ist ja überhaupt eine ganz interessante Beobachtung, auch bei anderen Bundesliga-Clubs. Kein Club ist schon mit der Kaderplanung fertig. Ja, also diese EM, jetzt haben alle Spieler Urlaub noch und so, alles schiebt sich so ein bisschen nach hinten, ja, und wenn man auch mal so in die Bundesliga guckt, ne, was ist bisher, also so viel Bewegung ist da noch nicht, muss man mal sagen, also die fetten Dominosteine fallen erst alle noch und dann kommt, glaube ich, nochmal richtig Bewegung rein, ja, also guck mal, du hast diese beiden Big Men, diese beiden großen Deals, Gerassi und Anton nach Dortmund, ja, so, und dann hast du Ersatz, hat VfB geholt mit Demirovic nach Stuttgart. Er hat Stuttgart Demirovic geholt als Ersatz für Gerassi und Chabot, glaube ich, aus Köln, so schon mit Vorgriff. So, aber sonst ist ja noch wirklich kaum Bewegung im Markt, ne, muss man sagen. Und ich glaube zum Beispiel so Clubs wie Hoffenheim, die haben noch gar nichts gemacht. Also noch gar nichts. Ne? Auch Freiburg, so gut wie nichts. Die warten halt alle noch. Ne? Dann gibt es Vereine wie Bochum, die sind komplett auseinandergebrochen. Da sind die ersten, also die 14 Spieler sind weg oder so. Die komplette Startelf, Heidenheim, alle weg. Dann gibt's Clubs wie Gladbach, okay, die sind vielleicht schon weiter, die hatten so eine Zwischensaison, so eine Aufbausaison, haben dann jetzt Kleindienst und Stöger geholt. Mhm. Ja. Und da merkst du, die haben einen Plan, okay, so. Aber das ist jetzt auch nicht geiler als das, was Werder Bremen jetzt bisher die Beine gestellt hat. Augsburg verliert, stand jetzt Babu und Demirovic, ihre wichtigsten Leute, und auch andere, die in der Struktur wichtig sind, so Michel und dieser Beljo, und da ist der komplette Sturm ist weg. Ja, zwei Außenverteidiger weg und so weiter. Und geil, dass wir die am ersten Spieltag haben. Die sind noch nicht neu sortiert. Wir können immerhin den gleichen Scheiß wie letztes Jahr trainieren, ja, und könnten mit dem Kader dahin fahren ohne Probleme und könnten uns ab heute darauf vorbereiten, weil, ne, so, das ist natürlich ein Vorteil. Andere Clubs haben neuen Trainer, die müssen auch erstmal gucken. Bei Bayern zum Beispiel Kimmich, Goretzka, nach dem Urlaub gucken die mal, ob die überhaupt bleiben. So. Ja. Und dann fallen die Dominosteine, ne? Und das glaube ich auch. Und hattest du nicht so einen Namen von so einem Außen, von so einem Schienenspieler, der links wie rechts Konter aufgeworfen? Hieß denn?
Ja, beziehungsweise nicht ich, sondern belgische Medien. Ich krieg den Sardella.
Ja, genau, Sardella. Genau.
So. Aber da, um das Gerücht ist es ruhig geworden. Also während die belgischen Medien geschrieben hatten, irgendwie kurz vor Einigung und Werder sei bereit, irgendwie 5,5 oder so für den auszugeben, da hat die Deichstube dann schnell die Luft rausgelassen
aus dem Gerücht. Ja, was aber auch sein kann, dass Fritz vor einer Woche sagte, es passiert auf jeden Fall noch was und wahrscheinlich schon im Trainingslager. So, und jetzt sagt Niemeyer im Trainingslager, oh, erstmal nicht, vielleicht, wenn, aber eigentlich, das kann natürlich auch Pokern sein, um die Ablöse von Sardella.
Viele Pokerer, ne?
Denk an De Man und Lienen, wie das lief, auch mit dem belgischen Verein, da wurde auch ewig gepokert. Und so, da würde ich wirklich noch keine, es wird mit Sicherheit noch was passieren. Und die Zeit bis auf Transfermarkt ist noch länger, als es einem vorkommt, glaube ich, weil dann erst richtig was losgeht. Was hältst du denn von Marius Wolf?
Das habe ich neulich auch irgendwo mal gelesen, dass die sich irgendwie beschnuppert haben im Zillertal.
Borussia Dortmund.
Werder und Marius Wolf. Ja. Ist ablösefrei.
Richtig.
Ist ein Außenbahnspieler.
Champions League Erfahrung.
Aber
spricht Deutsch.
Ja. Es heißt allerdings auch, dass der in Dortmund 5 Millionen verdient hat.
Ja gut, das weiß er aber, das wird er aber nirgendwo wieder verdienen. Bei keinem Verein wird er das wieder kriegen.
Ich weiß zu wenig über den, um irgendwie eine Meinung dazu zu haben, ob der sich das überhaupt vorstellen könnte, mal schlank auf 70% seines Gehalts zu verzichten, um sich dem Konkurrenzkampf bei Werder zu stellen.
Aber ab Sommer kriegt er gar kein Gehalt mehr.
Naja, die Frage ist halt, ob er nicht dann noch irgendwo in Russland nochmal 2 Jahre mächtig Asche verdient oder irgendwo in den Emiraten oder so.
Okay, das mag sein. Aber so vom Spielertyp her wäre das so jemand, wo ich denke, würde in mein persönliches Thomas Kuhlmann-Profil für Außenbahn schon ganz gut reinpassen. Mehr als zum Beispiel ein Sko, dieser Däne von Hoffenheim, der auch ablösefrei ist, aber zu langsam. Zu langsam. Hm. Ja, so in diese Richtung würde ich denken.
Ja, also bin ich mal irre gespannt, aber nochmal ganz anderes Gefühl als Fan auch, ne? Zu merken, dass das Selbstverständnis bei den Verantwortlichen bei Werder halt eben mittlerweile auch das ist, zu sagen, wir sind jetzt grundsätzlich so, wie es ist, erstmal zufrieden und können jetzt ganz in Ruhe gucken. Wir sind auf allen Positionen vorbereitet, wenn abgangsseitig noch was passiert, dass wir dann relativ schnell reagieren könnten. Und jetzt gucken wir halt einfach nur noch, ob irgendwo sich eine Chance auftut, die eine qualitative, signifikante Verbesserung bedeuten würde. Und dann machen wir das auch. Und sie haben halt mittlerweile auch die Mittel, um dann auch mal zu sagen, ist ein Vorgriff auf die Zukunft, kostet jetzt 11 Millionen, keine Ahnung, ne, ins Unreine gesprochen. Aber dann halt eben auch mal Geld in die Hand zu nehmen. Und sie sind nicht mehr darauf angewiesen, dass Niklas Füllkrug 15 Millionen bringt, damit sie den Punktabzug verhindern können und dann wenigstens noch 1,5 Millionen investieren.
Oder wie vor ein paar Jahren, dass Finn Bartels nochmal einen dritten Frühling erlebt. Ne? Ja. Die Zeiten sind vorbei. Diggi, lass uns mal jetzt mal einen kurzen Deckel drauf machen auf diese Folge. Weil wir brauchen auch noch ein bisschen Material für die nächsten Wochen. Wir wollen auf die 200. Wir haben das Buch der Wahrheit eröffnet und enthüllt.
Ja.
Wir werden es anfangen zu schreiben. Schon in der nächsten Folge werden wir damit anfangen. Wir haben euch vorhin erklärt, wie ihr dabei sein könnt. Wir würden uns sehr freuen. Auch wie gesagt, unterstützt uns gerne, supportet uns, egal mit wie viel, was ihr könnt oder halt auch nicht. Aber wir werden Liebe zurückgeben und freuen uns wahnsinnig auf die neue Saison, aber ich muss leider los. Es ist schon wieder viel länger geworden, als wir geplant haben, mein Freund.
Ja, wir binden eine kleine Schleife dran für alle, nur nochmal zur Information, wie ihr uns supporten könnt. Könnt ihr ganz in Ruhe auch nachlesen in jedem Folgen-Thread im worum.org, wo ihr registriert sein müsst, um da mitlesen zu können. Aber dann könnt ihr das dort nachlesen. Ansonsten geht das auch über die Podigy-Homepage vom Worum-Podcast oder auf jedem Social-Media-Profil, das wir derzeit bei Instagram und bei Twitter beziehungsweise X führen. Ja, binden wir hier erstmal eine Schleife dran, sind jetzt auch 2 Stunden geworden. Man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten nicht die letzten 3 Wochen jetzt in einer Folge nachgeholt.
Für die Scheichs machen wir es, für die Scheichen. Nein, weil wir...
Genau. Und natürlich auch für alle anderen. Das ist wieder keine Zweiklassengesellschaft.
Let's show me, wir lieben euch doch alle.
Ja. Deswegen, erstmal so weit von hier. Zillertal läuft noch. Dir, meinen Süßen, was auch immer du jetzt noch vorhast und zu tun hast, ich drück die Daumen und wir schnacken die Tage wieder und ich werde mich dann morgen wieder in die Tretmühle bewegen. Ihr werdet demnächst wieder von uns hören. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und alles andere besprechen wir dann.
Gute Woche, ihr Lieben. Ja, genießt das bisschen Sommer. Wir hören uns. Tschüss.
Macht's gut, ciao.
Podcast.